What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie
Break
is the team that protects your property and you.
Hallo, willkommen beim Movie Break Podcast bei der Halbjahresvorschau 2020. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist einmal der Dominik. Hallo Dominik.
Aloha.
Und der Thomas. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Ja, ihr Lieben, wir wollen einen kleinen Blick werfen auf die Kino-Highlights des nächsten Halbjahres. Eine neue Dekade bricht an. Es wird vielleicht ganz spannend werden, was uns da erwartet. Vorab sei aber erwähnt, wir werden uns wirklich nur so auf die Highlights konzentrieren. Bei der letzten Halbjahresvorschau haben wir auch viel, sag ich mal, besprochen, was halt so eher am Rande des Weges lag. Ja. Das hat dazu geführt, dass dieser Cast ewig lang war. Und jetzt dachten wir mal, wir versuchen mal ein neues Konzept, nämlich wirklich nur so, ja, die Goldstücke, die hoffentlichen Goldstücke zu nehmen. Ob das aufgeht, werden wir dann nicht später erfahren, wenn die Sache durch ist. Gut, wir fangen überraschenderweise im Januar an. Am 2. Januar starten zwei Filme und das Interessante ist, einen davon habe ich schon gesehen.
Ja. Reibt noch irgendwie ein bisschen Salz in die Wunde.
Okay, ja. Ich habe Knives Out schon gesehen, den neuen Film von Rian Johnson, dem Regisseur von Last Jedi, Brick, Looper etc. pp. Eine Krimikomödie mit einem wirklich sehr beeindruckenden Starcast, unter anderem Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer und. Ich kann jetzt gerne darüber referieren, warum ich den Film so gut fand. Ich kann euch aber auch empfehlen, einfach meine Kritik bei Movieback zu lesen. Deswegen würde ich mich jetzt hier ausklinken bei Knives Out und euch das Feld überlassen, denn ihr habt ja wahrscheinlich auch Erwartungen oder Hoffnungen an den Film. Thomas, wie sieht es bei dir aus?
Genau, also ich finde es erstmal super, dass Rian Johnson kein Star Wars mehr macht. Nein, also ich mag ihn tatsächlich als Regisseur sehr.
Noch ist es nicht erwiesen.
Okay, stimmt. Als Regisseur und Drehbuchautor sehr, sehr gerne und deswegen freue ich mich total auf den Film. Und der Cast ist ja einfach Bombe. Und ja, du hattest mir ja eh noch schon eine Sprachnachricht geschickt, als du aus der PV warst und hast sofort gesagt, so, ja, guck ihn dir an. Also von daher bin ich sowieso heiß auf den Film und ist ganz cool, dass er tatsächlich auch am 2. Januar gleich in die Kinos kommt. Weil dann könnte man theoretisch das nächste Jahr auch direkt mit so einem richtig coolen Film starten. Und was ich von dem Film erwarte, ich habe noch nicht viel geguckt, absichtlich tatsächlich. Mhm. Und du hast mir auch gesagt, es gibt ganz viele Überraschungen und Wendungen. So, ja. Also ich will jetzt auch nichts verraten, keine Ahnung. Und von daher, ich glaube, es ist eher eine Empfehlung, da auch so wenig wie möglich zu gucken und zu lesen. Einfach mal.
Wobei ich sagen kann, ich habe jetzt auch alle Trailer im Vorfeld gesehen und ich finde, die Trailer verraten nicht zu viel. Ja.
Okay.
Ich kann nur das sagen, wenn ihr den Film im Kino guckt, kauft euch keinen Liter Becher Cola, denn ihr müsst bei dem Film wirklich dranbleiben. Es ist kein Film, bei dem man mal eben kurz aufs Klo verschwinden kann, weil dann werdet ihr garantiert irgendeinen Twist oder irgendeine Entwicklung verpassen und dann nichts mehr verstehen, wenn ihr dann wieder in den Saal zurückkommt.
Ja, ich meine, sogar in der Story-Beschreibung steht da drin, ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern. Also ich bin sehr gespannt drauf.
Dominik, wie sieht es mit dir aus?
Ja, kann ich mich hundertprozentig anschließen. Also ich bin neugierig auf den Film, seit er angekündigt wurde. Fand das total cool, dass Daniel Craig dadurch, dass der Bond-Dreh sich verschoben hatte, dann dafür Zeit hatte, weil ich Daniel Craig eigentlich sehr gerne mag. Und ihn so als modernen Poirot zu sehen, das reizt mich doch sehr. Und Rian Johnson, ja, freut euch auf den Lovecast zu Last Jedi, den wir letztes Mal schon angekündigt haben und der jetzt auch bald kommen wird. Und Thomas Hatecast, ich weiß nicht, wie weit der in der Planung ist.
Mach den einfach alleine, so.
Kannst du gerne beim Telestammtisch dann verlinken. Nein, also ich freue mich auf den und bin wirklich ein bisschen angefressen, dass ich ihn nicht in der PV sehen konnte, die heute war. In Düsseldorf und zeitlich habe ich es leider nicht geschafft, aber ich bin so heiß auf diesen Film, wirklich.
Ja, gut. Dann würde ich gleich zum nächsten Film springen. Allerdings habe ich Dödel was vergessen bei der Anmoderation. Zum einen, seid euch sicher, das hat alles kein Gewähr von den Startdaten. Es kann natürlich noch sein, dass das ein oder andere Studio sagt, hey, den Film verschieben wir noch. Ich glaube, im Januar ist es relativ sicher, dass die Filme auch kommen. Weil wir sagen, ab März könnte es gefährlich werden. Also, ne, das sei gesagt. Gut, tut mir leid, dass ich es vergessen habe, aber ich bin auch nur ein Mensch, aber ein sehr gut aussehender.
So. Shame.
Ja, shame. Zum Thema gut aussehen, das sind auch die Damen in Drei Engel für Charlie. Ich weiß, es war eine Thomas Reppening-Überleitung, aber ich kann das auch.
Hallo.
Dem neuen Film von Autorin, Regisseurin und Darstellerin Elizabeth Banks. Drei Engel für Charlie, weiß man vielleicht, ist eine, also ursprünglich eine Serie aus den 70er Jahren, wo halt eben drei Frauen für einen ominösen Millionär irgendwie irgendwelche Kriminalfälle lösen und Abenteuer erleben. Und Anfang der 2000er gab es da schon ein Kino-Reboot mit Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron Diaz. Jetzt das neue Reboot, das bei der Kritik bislang mehr so ganz okay angekommen ist, aber an der Kinokasse in den USA, da läuft der Film ja schon seit ein paar Wochen, ist der Film echt gefloppt. Wirklich richtig gefloppt. Und sorgte vor ein paar Tagen auch für einen Shitstorm. Habt ihr davon mitbekommen?
Ja.
Ja, ja.
Und ich muss gestehen, ich habe die Trailer gesehen und die sahen nicht gut aus. Trotzdem möchte ich die Regisseurin und den Film in Schutz nehmen, denn diese Elizabeth Banks hat ja auf die Frage geantwortet, warum brauchen wir wieder einen Charlie's Angels? Da hat sie ja gesagt, ja, warum brauchen wir eigentlich 28 Spider-Mans? Und da hat sie recht. Und diese Aussage hat sie halt nicht getroffen, nachdem der Film gefloppt wurde oder gefloppt ist, sondern halt lange vorm US-Kinostart bereits. Deswegen ist dieser Shitstorm auch eigentlich unbegründet.
Ja. Sie hat aber auf der anderen Seite auch immer rausgehauen mit Viva, dass von wegen Filme mit Frauen in den Hauptrollen interessieren irgendwie keinen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne?
Ich glaube aber auch, das hat sie auch, glaube ich, auch vor dem Kinostart gesagt. Ich bin mir da aber unsicher, aber so oder so ist da halt wieder so ein Shitstorm-Sache passiert, die halt nicht hätte passieren müssen. Nichtsdestotrotz bin ich ehrlich, ich habe, wie gesagt, die Trailer gesehen, sie sahen nicht gut aus und ich interessiere mich auch nicht besonders für den Film, obwohl ich Kristen Stewart, die da mitspielt, sehr mag. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt kein Film, für den ich ins Kino gehe. Oder habt ihr da eine andere Meinung zu, Thomas?
Ich werde den voll ignorieren. Und aber nicht, weil es irgendwie Drei Engel für Charlie ist oder weil es von Elizabeth Banks inszeniert worden ist. Das finde ich wiederum ziemlich cool, muss ich auch gestehen. Sondern einfach, weil es scheiße aussieht. Und ich glaube auch, so wie ich die Kritiken bisher verstanden habe und auch die Wertungen alle auch aussahen, ist der einfach kacke. Und ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, werde dafür aber definitiv nicht ins Kino gehen, sondern gucke ihn, wenn dann mal, zu Hause oder gucke ihn mal an. Aber mein Interesse ist nicht sehr groß. Außerdem fand ich damals schon Drei Engel für Charlie doof.
Okay. Da kann ich euch den Trashcast zu empfehlen von Carlo und Pascal. Eigenwerbung Ende. Aber Dominik, was für eine Meinung hast du bei Drei Engel für Charlie?
Ja, also mich bringen keine 10 Pferde da ins Kino. Der interessiert mich überhaupt nicht. Und halt ähnlich wie bei Thomas, er sieht, wie hat Pascal es mal ausgedrückt, das ist wirklich Plastikkino eigentlich.
Ja.
Es sieht einfach scheiße aus. Die Darstellerinnen geben sich wahrscheinlich auch Mühe. Also man muss sagen, Kristen Stewart hat auch irgendwie was im Trailer. Und die sind gut ausgewählt. Also diese Naomi Scott, die kann ja durchaus auch was. Die haben wir ja zuletzt in Aladdin gesehen, glaube ich. Aber es ist, also das höchste der Gefühle ist bei mir Netflix-Kandidat, sage ich nur.
Ja. Ich muss auch gestehen, der Trailer sah halt aus so, als ob sie versucht hätten, einen Actionfilm fürs Handy-Display zu drehen.
Ja.
Oh, ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, oder halt auch mit so Instagram-Farben auch schon. Also, ich meine, gut, das bringt natürlich der Stoff dann irgendwo auch mit sich. Es ist ja irgendwie auch poppig und eigentlich ist es ja sogar Trash irgendwo. Ne?
Und ich muss auch gestehen, das wundert mich halt wirklich. Also, man merkt, das Studio hat da vielleicht nicht so allzu große Hoffnung, weil
das auf jeden Fall.
Ich glaube, sonst wäre die Marketingabteilung schon ein bisschen mehr dran hier in Deutschland, weil ich habe bislang in den Kinos immer hier und da vereinzelt ein Poster gesehen, das ist für knapp einen Monat vom Kinostart echt ein bisschen wenig.
Vor allem, der wurde ja hier gedreht, soweit ich weiß.
Großen Teile wurden in Deutschland gedreht, ja.
Was ich ja gerade auch so bezeichnend finde, in der IMDb, hier ist so ein Plakat und da steht wirklich drüber, also hier Ariana Grande, Miley Cyrus und Lana Del Rey, und da denkt man eigentlich, das sind die Hauptdarstellerinnen, das sind ja eigentlich die Songs beigesteuert haben, ne? Irgendwie auch sehr bezeichnend.
Was ich auch,
okay, also hat der Film auch einen schlechten Soundtrack, gut zu wissen.
Was ich auch noch sehr interessant finde, also bezüglich Vertrauen des Studios, ne? Also ich glaube, man hat auch einfach insgesamt schon vor Beginn des ganzen Projektes nicht so viel Vertrauen darin gehabt. Zum Vergleich, der erste Drei Engel für Charlie Film damals, ne, hatte ein Budget von 93 Millionen US-Dollar. Die Neuverfilmung jetzt hat ein Budget von 48.
Ja, du musst natürlich bedenken, das waren aber damals auch größere Stars, glaube ich, ne? Also, die, weiß ich nicht.
Ja, aber trotzdem, wenn ich so einen Actionfilm, gerade angesichts nächstes Jahr Fast and Furious, wo wir ja nachher noch zu kommen, ins Kino platziere, muss ich schon ein bisschen Qualität auch liefern. Oder zumindest das kleiner backen. Und das haben sie nicht getan.
Und, ja, schon was und man muss ja auch klar sagen, also ich habe nichts gegen Elizabeth Banks und ist, glaube ich, auch eine recht gute Regisseurin. Aber sie ist halt keine Action-Regisseurin. Und da ist natürlich die Frage, welche Leute hat sich da an Bord geholt, um Second Unit-mäßig die Action-Szenen zu machen. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur das bewerten, was ich im Trailer gesehen habe. Das sah halt echt nicht gut aus. Ja. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Drei Engel für Charlie der Mega-Flop, also qualitativ sein wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere Kandidaten. Aber letztlich ist es einer von ganz vielen Filmen, der, glaube ich, die 2020 einfach nur für ein Schulterzucken sorgen wird. Ja, nehme ich mal an.
Auf jeden Fall.
Ja? Kristen Stewart-Fans werden diesen Film bestimmt gucken und die haben Grund zur Freude im Januar, denn eine Woche später, am 9. Januar, kommt nämlich noch ein Film mit dir in die Kinos, nämlich der Horrorfilm Underwater oder wie er in Deutschland heißen wird, Underwater, es ist erwacht. Das ist der neue Film von Regisseur William Eubank. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat zuvor diesen The Signal gedreht. War ja durchaus erfolgreich und hat auch einige Fans.
Ja, ich zum Beispiel.
Aha. Ja, diesmal. Und nur für dich hat er jetzt einen
Unterwasser. Ich stehe sogar auf der Blu-ray. Also mein Zitat steht auf der Blu-ray von dem Film.
Oh, okay.
Sogar im Wortlaut.
Sehr schön. Ja, Underwater ist... gab, glaube ich, schon ein, zwei Trailer. Besetzt neben Kristen Stewart noch dabei ist TJ Miller und Vincent Cassell. Also durchaus ein interessanter Cast. Und John Gallagher Jr., den kennt man unter anderem aus 10 Cloverfield Lane. Und zur Story, ja, Wissenschaftler agieren unter Wasser, tief auf dem Meeresboden und erwecken irgendwas Böses. Und was dann passiert, ich glaube, da sind wir uns einig, wird keinen überraschen, oder?
Oh nein. Ja. Also für mich wirkte der Trailer eigentlich sehr stimmig, muss ich sagen. Ja. Aber auch ein wenig wie eine Mischung aus Alien und Deep Blue Sea. Und ich hoffe, dass er mehr Alien sein wird als Deep Blue Sea. Obwohl ich das cool finden würde, wenn sich jemand hinstellt, so Samuel L. Jackson mäßig und so eine Rede hält und danach einfach dann aufgefressen wird. Aber warten wir es ab.
Man muss sagen, Kristen Stewart hat auch so einen richtigen, also triffst du schon, jetzt schon so einen leichten Sigourney Weaver-Vibe irgendwie.
Ja,
ne?
Genau. So also ich glaube, ich auch gewollt, her. Ja.
Ja, klar.
Aber ich, also ja, ganz kurz, also visuell, das kann ich euch jetzt schon versprechen, dank William Eubank, wird das richtig, richtig toll. Das kann er.
Okay. Ich hab da durchaus Bock drauf, tatsächlich. Ob ich mir den jetzt im Kino ansehen werde, ist so die Frage. Vielleicht kriege ich eine PV. Aber ja, also nein, sage ich dazu nicht. Der sieht sehr, sehr stimmungsvoll und atmosphärisch aus. Und das mag ich immer sehr gerne. Und unter Wasser gibt's eigentlich irgendwie auch viel zu wenig, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Ich muss ja sagen, ich habe den Trailer halt wie alle anderen, glaube ich, auf YouTube gesehen und fand ihn so okay. Und dann habe ich ihn aber vor ein paar Wochen im Kinomarkt gesehen. Und da wirkte der schon echt gut. Mhm. Ja, also da ist jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Film, wo ich jetzt reinrennen werde, aber das ist einer, wenn ich die Chance habe, werde ich, glaube ich, schon versuchen, den zu gucken. Und hey, Kristen Stewart mag ich und Drei Engel für Charlie schrückt mich nicht an, aber der, von daher, guter Monat, ne?
Ja. Traummonat für Pascal.
Ja. Am 9. Januar gibt es Doppelthorror, nämlich nicht nur Underwater läuft, sondern auch, und jetzt haltet euch fest, sie haben was ganz Kreatives gemacht. Ihr kennt ja Remakes, ja? Aber jetzt kommt das Remake vom Remake.
Aber ist nicht eigentlich schon das Remake vom Remake vom Remake?
vom Remake. Aber
ist das Remake nicht das Reboot vom Remake, des Prequels?
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, ja.
Also, wir reden über The Grudge. Da wird halt die alte, wie heißt das Original aus Japan, Yu-On? Ne?
Ja, genau.
Ja, das wurde ja vor ein paar Jahren, aber vor 10, 15 Jahren schon mal geremaked mit Sarah Michelle Gellar und Bill Pullman. Mhm. Und das haben sie jetzt wieder neu gemacht in den USA. Haben sich dafür aber einen sehr interessanten Regisseur an Bord geholt.
Ja.
Nämlich den Nicolas Peschke, der zuvor diesen Piercing gedreht hat und auch Eyes of My Mother.
Genau, und deswegen sofort eine Empfehlung von mir, guck den Film.
Blinde Guckempfehlung.
Auf jeden Fall, definitiv. Und den Trailer, wenn man den guckt, an so ein, zwei Stellen hatte ich schon das Gefühl so, wow, okay, bleib cool. Also ich glaube, Das wird wirklich eine interessante Horrorerfahrung nächstes Jahr, die sehr düster und sehr stimmig ist. Und wenn sie nur halb so ein bisschen dieses Gefühl von The Eyes of My Mother einfangen kann, ne? Dieses gruselig nihilistische, dann wird das richtig Bombe.
Okay. Ich muss gestehen, ich habe ja nie so viel anfangen können mit diesem Nippon-Horror. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht mehr, ob ich jetzt The Grudge das Japano-Original oder das erste Remake gesehen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Einen davon habe ich gesehen. Und ich fand, das sah sehr gewöhnlich aus, tatsächlich, der Trailer. Aber da das eh nicht mein Film ist, ist es ja egal.
Ja.
Dominik, rennst du für den Film ins Kino?
Nee. Also, obwohl, ja, unter der Regie. Also, die Regie ist schon irgendwie interessant. Vor allem, der hat ja auch am Skript mitgeschrieben. Also, wer weiß, vielleicht findet der so einen ganz eigenen, zumindest irgendwie visuell-stilistischen Take so auf die ganze Nummer. Mhm. Aber es ist natürlich auch. Es ist das Remake eines Remakes eines Remakes. Also, ob man da jetzt so nochmal irgendwie das Ganze mit Leben erfüllen kann, man kann abwarten. Aber wie gesagt, der Regisseur ist so ein kleines Leuchtfeuer bei diesem Projekt, ne? Ja. Das muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Okay. Gehen wir eine Woche weiter. 16. Januar und da erscheint, ich finde, das erste richtig große Jahreshighlight und wahrscheinlich ein Spitzenkandidat bei den Oscars, zumindest im technischen Bereich,
Bad Boys.
Den einen oder anderen Gold.
Ganz knapp dann.
Weißt du was? Mach die Scheiße doch alleine.
Ja, du schickst uns doch die Auflistung.
Ja. Nein, wir reden jetzt noch nicht über Bad Boys for Life. Wir reden vorher noch ein bisschen über 1917 von Sam Mendes. Dominik, kannst du uns verraten, warum dieser Film so besonders ist?
Dieser Film ist so besonders, weil erstens Sam Mendes ein großartiger Regisseur ist. Die Frage ist nur, ob man hier überhaupt seine Regieleistung so wird bewerten können, denn der Film liegt halt technisch in den Händen von Roger Deakins, der verdammt nochmal vielleicht der beste Kameramann der Welt ist, neben Emanuel Lubezki. Und der Film ist halt ein Kriegsepos, was mehr oder weniger als One-Shot gefilmt ist. Und ich finde persönlich sehr interessant, dass sich hier Sam Mendes zum zweiten Mal eindeutig von Christopher Nolan hat beeinflussen lassen. Also man konnte ja zum Beispiel bei Skyfall, seinem ersten Bond, konnte man eindeutig so die Einflüsse sehen. Und jetzt hier eben von Dunkirk.
Thomas, freust du dich auf 1917 oder denkst du dir, ist mir egal, in der Woche gehe ich eh nur ins Kino für Bad Boys?
Das zum einen, nein. Also ich glaube, das wird technisch auf jeden Fall ein Meisterwerk und wird, ja, wenn du ins Kino gehst, glaube ich, so ein Eye-Opener, was so technische Belange anläuft und Kameraarbeit. Das haben die Trailer schon eindeutig gezeigt und auch so, wenn man, ich habe schon mal ein paar Features so zum Dreh gesehen, was sie so gemacht haben, wie lange sie manchmal warten mussten, bevor sie überhaupt starten konnten und dass sie dann einfach so ein bisschen geübt haben vorher. Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann technisch im Kino einfach auch wirkt von der Inszenierung her. Und ich finde, also One-Shot ist ja sowieso sehr, sehr schwierig. Und dann aber auch noch so ein Kriegssetting dafür zu nehmen, wo die Zeit eine sehr große Rolle spielen wird. Das ist ja die Geschichte quasi. Ne? Dieser Brief muss ja so schnell wie möglich da hingebracht werden, damit die nicht den Angriff starten. Und gerade diese Zeitperspektive, sowas mag ich ja sowieso im Kino. Wenn du so weißt, okay, hier ist der Anfang, aber es gibt so eine Endzeit, die muss erreicht werden bis dahin. Und dann ist gleichzeitig mit dieser Kamera, wo du die ganze Zeit sehr, sehr nah an den Protagonisten bleibst, scheiße, ja, ich gehe ins Kino.
Mhm. Das ist aber auch wirklich dann ähnlich wie Dunkirk schon halt wirklich ein Konzeptfilm. Nicht ganz so extrem vielleicht, ne, aber weil du jetzt auch gerade meintest mit dem Zeitaspekt. Mhm. Ne, beispielsweise, den hattest du ja bei Dunkirk auch, aber da ist dann halt nochmal Nolan, der seine Zeitebenen Spielereien hat. Aber ich bin sehr gespannt und die ersten Stimmen aus den USA, die sind ja großartig bisher. Ne? Ja, also Roger Deakins, ich glaube, die Academy hat einiges wieder gut zu machen bei dem netten Herrn. Und die Besetzung liest sich auch halt wirklich, wirklich, wirklich toll. Was man jetzt vielleicht noch so, wo man vielleicht ein bisschen Zweifel haben könnte, aber das wird, glaube ich, das Schöne sein. Ich glaube nicht, dass das so ein typischer Kriegsfilm wird, halt ähnlich wie Dunkirk, dass der nicht unbedingt so auf Action setzen wird. Weil man muss sagen, Sam Mendes ist kein Actionregisseur. Das konnte man ja an seinem Spectre zuletzt einfach auch sehen. Ne? Mhm. Und ich finde es ja auch toll, dass wir vor allem dann auch endlich jetzt mal den Ersten Weltkrieg haben, weil ich finde, da wird viel zu wenig von gezeigt. Und an der Stelle kann ich dann auch mal gerne die Peter Jackson-Doku The Shall Grow Old empfehlen dazu. Die ist auch ganz, ganz großartig.
Mhm. Okay. Gut. Dann ebenfalls am 16. Januar und damit übergebe ich die Bühne einfach an Thomas. Läuft Bad Boys for Life, der dritte Teil der Bad Boys-Reihe. Ich sag nur dazu, Pascal und ich haben einen sehr schönen Hatecast zu Bad Boys 2 gemacht. Und wie sagt Uri Geller immer so schön, Thomas, the stage is yours.
Eigentlich müsste der Film ja heißen, gut, dass Martin Lawrence noch einen dritten Kinofilm zu Bad Boys machen kann.
Ja.
Ich weiß es nicht, was das wird. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also Will Smith braucht ja jetzt eigentlich noch weitere Kinokracher, damit sein Name irgendwie weiterhin auch im Kino Bestand hat. Wenn man sich mal anguckt, Gemini Man ist jetzt technisch vor allen Dingen sehr versiert gewesen. Inhaltlich hat er ja ordentlich auch einstecken müssen. Und jetzt kommt dann Bad Boys for Life. Puh, also der zweite Teil.
Wobei du nicht vergessen darfst, dass Aladdin sein erfolgreichster Film war, ne?
Ja, okay, oder war der blau?
Ja.
Genau, also ich bin wirklich gespannt. Also Bad Boys 1 mag ich heute immer noch, obwohl der wirklich nachgelassen hat über die Jahre. Bad Boys 2 hat tolle Action-Szenen, der Rest ist eher so, naja. Oder auch, Genau, und deswegen muss man jetzt gucken, wie Bad Boys for Life ist. Ich erwarte aber ehrlich gesagt nicht viel. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, die Regisseure.
Adil El Arbi und Bilali Fallah.
Genau, also ich glaube, die können so Gangster-Possen so ein bisschen verrückt, sehr, sehr gut. Müssen aber echt zeigen, ob sie dann auch Blockbuster-Kino können.
Und ich muss ja sagen, als der allererste Trailer rausgekommen ist, da dachte ich mir so, okay, ich hätte es nie für möglich gehalten, aber was ich da gerade sehe, ich wünsche schon Michael Bay zurück. Der zweite Trailer war dann schon ein bisschen besser. Ja, da kam so dieses Bad Boys-Feeling so ein bisschen zurück, aber ich bin halt immer auch kein Fan. Ich bin gespannt auf den Film, ich bin ehrlich. Ich bin mal gespannt, ob sie sich trauen, eine eigene Stilistik da reinzubringen oder ob sie einfach nur für den Job genommen wurden, weil sie es irgendwie geschafft haben, die Michael Bay-Ästhetik einigermaßen zu kopieren.
Ich glaube eher Letzteres.
Ja.
Außerdem können die keine Poster. Habt ihr euch mal die Poster angeguckt, die sie zu dem Film veröffentlichen?
Ja, die sind fürchterlich.
Was ist denn los mit den Leuten?
Tut mir leid, aber die Posterkultur in Sachen Kino ist doch schon seit Jahrzehnten gefühlt tot. Also, das ist Jahrzehnte, aber die meisten Poster, die rauskommen, sind halt echt schrecklich. Also dieses Poster, was jetzt zu so Six Underground rausgeholt, das war furchtbar. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Auch Michael Bay-Film.
Dominik, ich habe dich ja jetzt fast vergessen.
Ach Gott,
Ich glaube, das würde keinen überraschen, aber du stehst wahrscheinlich Mittwochnachts bei den Mitternachts-Previews als Erster an der Schlange.
Ja, sicher. Mit meiner Prinz von Bel-Air Gesamtbox, mit der ich mir die Zeit vertreibe, bevor dann Einlass ist. Nein, Also die Trailer, die sahen aus wie Tava, so eine Selbstparodie irgendwie. Also vor allem so, also der Film sieht, ich weiß nicht, ob der jetzt so, wer weiß, wie teuer war. Also der wird schon ein gewisses Budget gehabt haben, aber der sieht aus wie ein Direct-to-DVD-Sequel. Also das ist wirklich schrecklich, wie der aussieht. Der sieht nicht wertig aus. Und das kann ich mich dann jetzt auch dir anschließen, Stu, dass man sich die Michael Bay-Ästhetik halt irgendwie zurückwünscht, weil eins muss man ja sagen, Michael Bays Filme sehen ja eigentlich nie billig aus, insbesondere die Bad Boys-Filme. Mhm. Ne? Und das hier ist wirklich so, und dann, weiß ich nicht, diese beiden Erfüllungsgehilfen da jetzt irgendwie, es erinnert mich, irgendwie muss ich da sehr an die beiden Schweden oder Skandinavier denken, die Fluch der Karibik 5 gedreht haben. Mhm. Also so reine Go-To oder ja, Regie-Söldner. Mhm. Ne?
Ja, also ich glaube, das wird nichts.
Nee. Gut, Quizfrage. Und damit kommen wir jetzt zum 23. Januar. Was ist schlimmer als zwei Bad Boys? Richtig, Adolf Hitler.
Das ist doch vorher gehört, oder?
Ja, ich freue mich jetzt doch mal auf diesen einen Gag, wirklich. Am 23. Januar kommt endlich Jojo Rabbit, der neue Film von Taika Waititi, in unsere Kinos. Der Kollege Jakob hat ihn schon für Movieback rezensiert und hat ein sehr vernichtendes Urteil mit 2,5 Punkten gefällt. Ich werde mir morgen ansehen. Zur Information, wir nehmen diesen Podcast bereits am 28. November auf, produzieren also vor, ja, das er hiermit erwähnt. Ja, Jojo Rabbit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin zum einen sehr gespannt, weil ich Taika Waititi durchaus mag. Auch ich bin jetzt kein mega Fanboy, aber ich finde, der hat schon was, der Mann, auch seine Filme. Aber all das, was dem Film halt angelastet wird, klingt für mich aktuell irgendwie wesentlich klarer als das, was ihm zugute gehalten wird. Ja. Dominik, wie stehst du zu Jojo Rabbit?
Also ich war, ich weiß nicht, haben wir den im anderen Cast auch schon erwähnt, ich war da eigentlich relativ neugierig drauf. Mhm. Ich fand auch die Trailer nicht schlecht. Ich fand es eine Schande, wie Disney den Film irgendwie so, ja, irgendwie so unter ferner Liefen rausballern will, weil es ist ja schon bekannt geworden, dass sie ihn nicht mögen. Allerdings ist er jetzt irgendwie bei der Kritik auch eher so mähig weggekommen. Und also ich werde mir ansehen, eventuell gehe ich auch in die PV nächste Woche. Ja, irgendwie, also der hatte bei mir mal mehr Vorfreude, muss ich zugeben. Mhm. Aber ich werde mir trotzdem mein eigenes Urteil bilden, wahrscheinlich dann in der PV.
Thomas,
was ist hier? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir die Kritik durchgelesen bei uns und dachte mir an vielen Stellen so, boah, das ist schon echt krass, wenn das so ist im Film. Andere Meinungen sind dann eher, das ist reine politische Satire und also ich weiß es wirklich nicht. Und die Meinungen sehen sie auch sehr, sehr stark auseinander. Also scheinbar entweder hasst man ihn oder man mag ihn total. Wobei gerade die Differenz zwischen den Kritikerinnen und Kritikern und den Zuschauern sehr stark ist. Also sowohl auf IMDb als auch auf Rotten Tomatoes, wenn man guckt, dann wird er von den Leuten, die ihn gesehen haben, total hochgejubelt. Und die Kritikerinnen und Kritiker sind der eher so, naja, muss man jetzt nicht gucken. Ne? Aber es ist halt Taika Waititi, ich werde ihn so oder so gucken, weil ich einfach großer Taika Waititi-Fan bin und er spielt ja auch mit und macht Regie und ist Autor. Von daher.
Er spielt Hitler.
Genau, er spielt genau, Hitler. Also von daher. Ich werde quasi gezwungen, ihn zu gucken. Und dann bin ich gespannt, was ich dann für ein Fazit ziehen werde. Ob er zu weit geht, ob er inhaltsleer ist, ob es wirklich Satire ist, ob es lustig war oder nicht. Genau, also das ist alles offen.
Ich habe gerade die Schlagzeile im Kopf. Adolf Hitler zwingt Movieback-Chef, Film zu gucken. Ja. Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema, Jojo Rabbit. Das können wir jetzt aber hier in der ganzen Gänze nicht in diesem Podcast behandeln. Aber wir haben ihn erwähnt. Ich verweise nochmal auf unsere Kritik. Und ja, ich bin gespannt auf den Film. So viel kann ich sagen. Und meine beiden Podcast-Buddies auch. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum letzten großen Film im Januar. Der startet am 30. Januar, nämlich Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. aka, was macht Robert Downey Jr. eigentlich nach Avengers? Der erste Trailer kam vor ein paar Wochen raus. Ich fand, er sah furchtbar aus.
Ja.
Und es sind auch ein paar Behind-the-Scenes-Sachen mittlerweile enthüllt worden, die das ganze Projekt in kein gutes Licht stellen. Der Regisseur, das ist Stephen Gahan, der hat zuvor so politisches Kino wie Syriana gemacht. Der war wohl mit diesem Effektfilm total überfordert. Dann hat er Unterstützung bekommen von Jonathan Liebesman, dem Regisseur von den letzten Turtles-Filmen und
Texas Chainsaw Massacre The Beginning.
Genau, der richtige Mann dafür. Und Universal bringt ihn ins Kino, hat, glaube ich, auch Unsummen an Geld in das Projekt gesteckt. Mhm. Jetzt die Frage, bevor ich jetzt frage, ob ihr euch auf den Film freut. Glaubt ihr, dass Robert Downey Jr. ausreicht, um den Film zum Hit zu machen? Dass Universal da mit einem fetten Plus rauskommt?
Nein.
Gut, das ist schön. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und deswegen die Frage jetzt, die wir immer stellen, freut ihr euch auf den Film? Thomas?
Ich glaube, das wird Edeltrash nächstes Jahr. Also selbst wenn die Effekte dann doch stimmig sein sollten, die Trailer waren so halbwegs okay diesbezüglich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ein richtig gutes, durchdachtes und interessantes Konzept wird für den Film. Und ja, ich glaube, Robert Downey Jr. wird das irgendwie cool machen. Und der Voice-Cast ist auch richtig gut, wenn man da so reinguckt, ne? Mit Rami Malek, Emma Thompson, Tom Holland etc. pp. Aber das wird auch alles nicht ausreichen. Ich glaube, die Story ist Murks. Und ich glaube, man wird auch viel sehen können, dass da hinter den Kulissen viel schiefgelaufen ist. Und dann wird es nicht funktionieren. Und ich weiß, ich gehe auch nicht ins Kino. Also dafür interessiert mich der Film auch einfach nicht.
Nicht mal mit deinem kleinen Jungen?
Nee.
Okay. Das ist sehr, sehr, sehr herzlos. Sehr, sehr herzlos. Dominik, hast du denn ein Herz für Dr. Doolittle?
Nö. Also der interessiert mich wirklich gar nicht. Also ich finde es zwar schön, von Downey Jr. endlich mal was anderes zu sehen als Iron Man, weil ich das... keine Ahnung, man kann gerne mal in die IMDb gucken, der hat eigentlich seit Age of Ultron nichts mehr anderes gemacht als Iron Man. Deshalb hält man sich eigentlich durchaus an allem fest, was er jetzt irgendwie so nach in seiner Post-Endgame-Phase macht. Aber der Film, nee, also der weckt bei mir ganz, ganz fürchterliche Erinnerungen. Ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Wochen in der TV-Ausstrahlung bei meinen Eltern irgendwie so mit halbem Auge Evan Allmächtig gesehen. Und daran erinnert er mich ganz, 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 ganz unangenehm.
Ja. Ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, Downey Jr. ist ja ein super Darsteller eigentlich. Hat irgendwie mittlerweile nur vergessen, mit der ganzen MCU-Patina auf seiner Filmvita, wie du schon so gesagt hast.
Ja.
Und hatte die Hoffnung halt mit dem Regisseur, diesem Stephen Gahan, dass es vielleicht ein bisschen was anderes wird, aber der Trailer sieht halt furchtbar aus und es sieht auch danach aus, dass der Downey Jr. da auch so ein bisschen halt in seinem Tony Stark Rollentypus trotzdem bleibt. Deswegen hoffe ich mal einfach, das ist noch so eine Altlast, die er irgendwie erledigen musste und dass er sich dann mit Elan in neue interessante Rollen werft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Doolittle irgendwas reißen wird. Der wird erfolgreich sein, das glaube ich schon. Er wird aber nicht zum Massenhit werden. Und ich glaube auch nicht, dass es ein guter Film wird. Und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, oder?
Ja.
Ja, obwohl, mein Gott, der Voice-Cast ist ja wirklich schon ein Hammer, ne? Also,
ist halt blöd jetzt fürs deutsche Publikum. Die werden wahrscheinlich irgendwelche YouTuber bekommen. Okay.
Oh Gott!
Ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Februar. Und da kommt die erste Comic-Verfilmung. Hey! Oh. Wir hatten einen Monat ohne Comic-Verfilmung. Cool! am 6. Februar erscheint Birds of Prey. Soviel ich weiß, ein Regiedebüt von Kathy Yen. Und Thomas, könntest du den Leuten erklären, die jetzt nicht ganz so Comic-konform sind, was sind die Birds of Prey eigentlich?
Also das ist eigentlich eine Gruppierung von Bösewichtinnen, ne? Und in dem Film selber geht's halt dann um Harley Quinn, die halt ein bisschen verstoßen worden ist von Mr. J und dann beschließt, dass sie ja auch alleine Sachen machen kann. und dann so eine Schar von weiteren Mitstreiterinnen um sich zieht und dann halt gegen die Männer zu Felde zieht. Und ich glaube, gerade deswegen finde ich den Film sehr, sehr interessant nächstes Jahr.
Ja, Dominik, wie stehst du zu dem Film? Freust du dich drauf? Ist dir egal?
Also Suicide Squad fand ich ja fürchterlich. Der hier sieht schon, also ich weiß irgendwie nicht wirklich, womit sie da hinwollen. Das wirkt irgendwie wie so ein Überbleibsel, weil ich meine, man merkt ja, DC richtet sich ja gerade durchaus neu aus und ich bin da irgendwie ein bisschen ratlos. Es wirkt auch sehr peinlich irgendwie, wie sie schon sehr versuchen, Jared Letos Joker da so auszuklammern, ne? Also worum es sich natürlich schade ist. Aber ja, irgendwie ist das Ganze auch sehr drüber. Also Ewan McGregor hatte anscheinend ziemlich viel Spaß am Set, habe ich das Gefühl, ja, das so als, ich, ja. Als Black Mass. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das alles zu knallig und überdreht. Ich weiß auch nicht, warum. Also das passt zwar zu Harley Quinn, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie so das DC-Universum dann so im Gesamten betrachte und mich dann halt jetzt frage, wo geht die Reise hin?
Ich muss das, auch gestehen, ja, ne? ich verstehe es auch nicht so ganz, weil also das nimmt Bezug zu dem ersten Suicide Squad. Mhm. Aber will sich davon auch wieder lösen? Das hat ja der letzte Trailer deutlich gezeigt. Da war ja irgendwie jeder dritte Satz so, ich bin nicht mehr Jokers Freundin oder so.
Genau.
Und ja, dann kommt aber nächstes, also 2021 meine ich, kommt dann The Suicide Squad, das Reboot. Das hat dann mit Birds of Prey aber nichts mehr zu tun. Aber Margot Robbie spielt trotzdem wieder mit, auch die gleiche Rolle. Ich bin da ehrlich gesagt raus. Also der Film, das sah alles ganz nett aus. Ich gucke mir den auch garantiert an. Margot Robbie, Hugh McGregor, das sind zwei Gründe, warum ich den Film gucke.
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Aber ich meine, toi toi toi, DC ist echt auf einem guten Weg. Ja, Aquaman, Shazam, Joker, da haben die wirklich gut abgeliefert. Ich finde DC mittlerweile auch interessanter als Marvel, bin ich ganz ehrlich. Aber bei Birds of Prey ist da bei mir immer noch eigentlich so ein richtig großes neonfarbenes Fragezeichen über dem Kopf.
Oh, das trifft es sehr gut.
Ne? Das Problem, was sie, glaube ich, haben, das habt ihr gerade ganz gut beschrieben, ist halt das DC-Universum an sich. Dass sie jetzt so Altlasten haben, die sie aber nicht so einfach abschütteln können. Deswegen sind diese kleinen Zwischenschritte, denke ich, auch trotzdem wichtig. Und wie gesagt, ich habe große Hoffnung dadurch, dass die Geschichte eine bestimmte Richtung zeigt, die ich sehr spannend und interessant finde. Und ich mag Harley Quinn auch als Figur. Und wenn sie das wirklich so verrückt machen, wie die Figur auch ist, und das natürlich nicht einfach nur, weil es Fun ist, ne, sondern das auch so ein bisschen untermalen, unterfüttern, dann wird das ganz gut.
Es wundert mich halt schon, dass sie irgendwie so einer relativ unerfahrenen Regisseurin das in die Hand gedrückt haben. Ne? Dieser Kathy Yan, die hat ja vorher nur diesen Dead Picks gemacht, den irgendwie keine Sau gesehen hat, mit Stacey Beats. Und ja, ich weiß nicht, es hat sich ja schon oft gezeigt, dass gewisse Regisseure mit so Großprojekten überfordert waren. Stichwort gerade eben Dr. Doolittle. Aber wer weiß, vielleicht überrascht sie uns ja. Ich bin sehr unentschlossen, was den angeht. Also völlig desinteressiert bin ich auch nicht. Wobei dieses von wegen, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, also sie kehren das irgendwie schon sehr raus, ne, diesen emanzipatorischen Gedanken auch in dem Trailer hatte ich
das. Das ist doch der längste Titel des Jahres dann, oder?
Ja, das ist der neue Borat so ein bisschen. Ja.
Gut, wir hatten im Januar, konnten sich ja Kristen Stewart-Fans freuen, weil sie in zwei Wochen zwei Filme von ihr bekommen. Im Februar dürfen sich Margot Robbie-Fans freuen, denn eine Woche nach Birds of Prey, genauer gesagt am 13. Februar, startet Bombshell, das Ende des Schweigens, auch wieder mit Margot Robbie. Außerdem dabei ist noch Charlize Theron, Nicole Kidman, Allison Janney, John Lithgow, Mark Duplass, Alice Eve, also ein ordentlicher Cast. Es wird die wahre Geschichte erzählt des Fox News-Chefs Roger Ailes, der halt über eine Affäre gestolpert ist, ausgelöst von einer Fox News-Moderatorin, die ihn halt bezichtigt hat, sie sexuell nicht misshandelt, aber jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist natürlich großartig. er war halt ein Stelzbock, so. Ja.
Um es mit verrückt nach Mary zu sagen.
Okay. Ja. der sich also sexuell belästigt hat. So, das war's. Ist der neue Film von Jay Roach, dem Regisseur der Austin Powers Trilogie und vielen anderen Filmen. Der Deutschverleih hat jetzt kürzlich den ersten deutschen Trailer rausgehauen. Könnte interessant werden, oder Dominik?
Ich finde schon, ja, vor allem, weil sich Jay Roach in den letzten Jahren ja schon eher in eine andere Richtung bewegt hat. Also klar, man kennt ihn in erster Linie für die Austin Powers Filme und vielleicht noch als Produzent von Borat. Aber er hat ja zuletzt auch Trumbo gemacht mit Bryan Cranston.
Den ich sehr mochte, ja.
Und den ich auch sehr mochte. Und auch diesen, den fand ich auch nicht schlecht, der ist ja total untergegangen, dieser Sarah Palin-Film Game Change mit Julian Moore damals, der auch was völlig anderes war von ihm. Und der scheint jetzt auch hier, also weiß ich nicht, wird kategorisiert als Biografie-Drama. Und ich habe den Eindruck, der passt halt, ja, der passt wunderbar in die MeToo-Ära, so ein bisschen, der Film. Ne?
Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Bombshell vielleicht so der Big Short der MeToo-Ära sein könnte.
Mhm. Ja, ja, ja.
Könnte er auch, ja.
Oder so ein bisschen Big Short trifft auf Hustlers, so ein bisschen, ne? Vielleicht gerade. Obwohl, Hustlers ist dann eher der neue Big Short.
Du meinst jetzt nicht das, Herrenmagazin, oder?
Nein, ich meine diesen Jennifer Lopez-Film, der heute erschienen ist, glaube ich.
Ja, ja. Thomas, was sagst du zu Bombshell?
Genau, also ich freue mich drauf. Der Cast ist natürlich großartig und ich kann euch da nur beipflichten. Also ich glaube, das wird so ein Film, den wir gerade vielleicht auch brauchen. Also vielleicht liefert er genau das nochmal zu dieser Diskussion, zu dieser gesellschaftlichen Frage, die wir gerade haben. Vielleicht liefert er aber auch genau das Gegenteil. Also nee, mal gucken tatsächlich, was jetzt passieren wird. Ansonsten schätze ich sehr Jay Roach und bin da guter Dinge, dass er da auch wieder was Gutes abliefern kann, weil er hat nicht nur mit Trumbo gezeigt, dass er was kann, sondern auch mit Der lange Weg, der eher so ein TV-Film war, der aber auch sehr politische, gute gesellschaftliche Qualitäten einfach besaß. Der weiß also, wie er Geschichten auch so erzählt, dass es auch Relevanz hat. Und daher freue ich mich drauf.
Ja, also geht mir auch so. Ich glaube, das könnte ein guter Film sein. Könnte auch durchaus ein möglicher Anwärter für die eine oder andere Oscar-Nominierung werden, zumindest was die Darstellerinnen angeht.
Ja,
ja. Gut. Kommen wir zur nächsten Woche. Zum Kontrastprogramm.
Ja.
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen.
Ja. Yeah.
Es war einmal ein kleiner Glatzenmann. Ja, der hatte unglaubliches Glück, dass er sozusagen ein Franchise aus der Taufe gehoben hat. Da ging es um schnelle Autos. Dieses Franchise war so unglaublich erfolgreich, dass der Mann, der Glatzenmann, alle paar Jahre ein Projekt seiner Wahl machen konnte. Egal wie gefloppt es ist, es war vollkommen egal, denn er hat hier noch sein Action-Franchise. Und dieses Jahr ist es soweit, dass der kleine Glatzenmann wieder einen neuen Film bekommt, aus dem eventuell ein Franchise werden soll. Der kleine Glatzenmann ist wer, Dominik?
Ich dachte jetzt wirklich, du teaserst Sonic the Hedgehog an. weil er halt auch von dem Fast and Furious Produzenten ist, soweit ich weiß.
Nein.
Ja, es geht um Vin Diesel, meine Güte.
Genau. Ja. Am 20. Februar kommt die Comic-Verfilmung Bloodshot in die Kinos. Das Regiedebüt von Dave Wilson. Das war ein langjähriger Weggefährter von Tim Miller und seinen Blur Studios. Das heißt, er hat auch, glaube ich, ein bisschen mitgewirkt bei Love, Death, Robots. Ja, der erste Trailer ist raus und ich sag's mal so, wenn ihr den Film gucken wollt, aber nur 3 Minuten investieren wollt, ist der Trailer für euch gemacht.
Genau, dann guckt den Trailer.
Ja, das ist unfassbar wieder das Marketing.
Also genau, also nach dem Trailer weiß man den kompletten Film und worum es gehen wird und wie sie ausgehen wird. Also guckt den Trailer bitte nicht. Ansonsten muss ich sagen, ich kenne die Comicbuchvorlage nicht. Hatte aber beim Trailer gucken durchaus starkes Interesse. Nicht so unbedingt wegen Vin Diesel, der ja manchmal spielt wie ein Stein, aber durch diese Thematik, die da drin ist und auch dieses täglich grüßt der Killer, habe ich Bock drauf.
Ich darf nicht vergessen, der Trailer hatte so ein paar einzelne nette Momente, aber insgesamt wirkte das für mich zu generisch.
Das wird jetzt auch kein Kracher, glaube ich. So, aber ich glaube, ganz spaßig.
Ich finde auch irgendwie die Optik ein bisschen flach tatsächlich. Also der sieht manchmal, es ist die Frage, wird der jetzt so in ein paar Jahren rauskommen, würde der wohl ins Kino kommen, ist die Frage, weil Vin Diesel ist ja abseits, hast ja gerade schön umschrieben, du ist ja abseits von Fast and Furious eigentlich nicht wirklich mehr ein Kassenmagnet, ne? Also vielleicht haben sie ihn ja einfach besetzt, weil The Rock gerade keine Zeit hatte, ich weiß es
nicht. Nee, aber du darfst nicht vergessen, der ist ja nicht nur Hauptdarsteller von Fast and Furious, der ist ja auch Produzent, mhm, ne? Und der hat eine unglaubliche große Macht. Und das sieht man halt immer wieder, dass er halt so Traumprojekte hat, wie jetzt zum Beispiel diese Riddick-Filme oder halt Last Witch Hunter, und dann werden die halt gemacht und dann floppen die in den meisten Fällen auch und tja, Pech gehabt. Ja. Außer jetzt, glaube ich, der letzte Triple X, der war ja in China erfolgreich, sodass deswegen ein Förderteil jetzt noch kommen soll. Ja. Und ich sage es mal so, ich glaube nicht, dass Bloodshot komplett baden geht, aber ich glaube nicht, dass der Wunsch, dass sich hier Vinny so sein drittes Action-Franchise neben Fast and Furious und Triple X aufbaut, dass das in Erfüllung geht. Mhm. Glaube ich nicht.
Aber er hat doch noch ein anderes Franchise. Ich meine, er ist doch I Am Groot, ist er doch, oder?
Ja, ganz ehrlich, wenn du Guardians of the Galaxy hörst, ist das erste, was du denkst, so, ja klar, Vin Diesel.
I Am Groot, denke genau. ich.
Der hat das bestimmt 50 verschieden Mal eingesprochen und muss das nie wieder tun.
Ja, kriegt nur noch so den Credit nach.
Okay, so jetzt mach mal Fragen, jetzt Antworten. Okay, das haben wir. Okay, alles gut. Ja.
Ich bekomme für jedes Mal, wenn ein Marvel-Film I Am Groot zu hören ist, bekomme ich 50 Cent. Ich weiß, klingt wenig, aber es läppert sich.
Genau.
Und Bradley Cooper bekommt 1 Euro wahrscheinlich.
Ja. Also Bloodshot ist, sind wir uns drei, glaube ich, einig. Könnte gleich ganz nett werden, aber.
Mehr auch nicht.
Mehr nicht. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Film. Ja. Und Dominik hat ihn ja schon erwähnt.
Auch von den Fast and Furious-Machern.
Ja. Vom Produzenten Neil H. Moritz, der aber, glaube ich, mittlerweile raus ist aus Fast and Furious. Sonic the Hedgehog. Mhm. Der Animationsfilm von Paramount. Und der hat eine sehr interessante Geschichte, die uns Thomas jetzt in allen Einzelheiten erklären wird.
Genau, und zwar kam Anfang des Jahres kam der erste Trailer zu Sonic the Hedgehog. Und wenn man über Sonic redet, muss man über auch wirklich viele Fans sprechen, die mit Sonic aufgewachsen sind und Sonic kennen. Und es gab ja auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau, wie es genau hieß, aber es gab eine Neuauflage von den Spielen, die wohl sehr, sehr, sehr gut war und auch wieder neue Leute zu Sonic begeistern konnte. Und Sonic hat ein sehr ikonisches Aussehen. Das hatte der Trailer nicht.
Sonic ist doch der Typ mit der Latzhose, dem Schnauzer und der Kappe, ne?
Genau. Und Sonic hatte als blauer Igel irgendwie so richtig gruseliges Aussehen. Und der Film auch wirkte im Trailer auch sehr, sehr komisch. Und das hatte, glaube ich, mit einer größten Shitstorms der Geschichte bezüglich Filme und Trailer nach sich gezogen. Und anstatt jetzt den Film einfach rauszubringen und zu sagen, ja, ist mir egal, haben die Folgendes gemacht. Die haben den Film verschoben, ich glaube 4 Monate sogar.
Ja.
Und haben gesagt, okay, sorry Leute, wir sehen es ein, wir haben es verstanden. Und ich weiß nicht, wen sie genau geholt hatten. Sie haben jemanden geholt, der sich auch damit auskennt. Auch mit den Spielen, glaube ich, und hat das komplette Design nochmal überarbeitet. Und jetzt kam vor kurzem der neue Trailer und der hat viele begeistert, abseits von Deutschland, weil hier in Deutschland ein YouTuber die Rolle spricht. Und das hat wiederum einen Shitstorm hier in Deutschland hervorgerufen. Das war sehr faszinierend.
Ja. Ich muss gestehen, zum einen finde ich es ganz cool, dass das Design geändert haben, wegen des Drucks, weil das sah halt echt scheiße aus. Ja. Ich stelle mir auch die Frage, wenn das jetzt wirklich zur Mode wird. Das heißt, es gibt irgendetwas, zum Beispiel, ich bin jetzt großer Bloodshot-Fan, ja, sehe mir den Trailer an, denke mir, boah, das ist ja scheiße, ich möchte, dass Vin Diesel Vukuhila trägt.
Ja.
Und dann machen genügend Leute mit. Und dann sagt Sony, okay, wir werden jetzt Vin Diesel digital eine Vukuhila verpassen. ich finde das bei Sonic ja wirklich ganz gut und ich fand auch, ist total toll, wie die Macher darauf eingegangen sind. Ne? Dass sie halt nicht einfach geblockt haben oder einfach so getan haben, lalalala, wir hören euch nicht. Nichtsdestotrotz, ich muss das nicht immer haben. Oder seht ihr das anders?
Ich weiß nicht, Filmemacherei ist keine Demokratie. Also das ist ja genauso wie mit, weiß ich nicht, die jetzt immer noch heulen über das Ende von Game of Thrones. Von wegen, gab ja schon mal wirklich welche, die gesagt haben, ja, das muss irgendwie in Social Media gepostet werden und das beste Ende, das wird dann genommen. Das ist so ein Schwachsinn, also keine Ahnung.
Genau, also ich glaube, nicht überall wird es so laut sein wie jetzt in dem Fall, sodass tatsächlich Zugzwang daraus resultiert. Was ich mir aber vorstellen kann, dass es halt irgendwann die Möglichkeit gibt, individuell in solche Prozesse einzugreifen, wenn wir darüber reden, dass es dann KI-Fernsehen gibt. Aber das ist jetzt noch weit entfernt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Und ja, dann sagst du einfach, ey, das Ende von Game of Thrones war jetzt irgendwie kacke, schreib mir mal was Neues. Mach da mal noch 3 Kaffeebecher rein, noch 20 Drachen und dann
Wasserflaschen
und Bran stirbt.
Kein Rollstuhl, er verliert seinen Rollstuhl.
Also genau, so kann ich mir das halt durchaus vorstellen, dass es dann irgendwann dazu kommen wird, was ja jetzt schon angefangen wird mit kleinen Elementen, die du selber bestimmen kannst in der Geschichte. Mehr aber auch nicht. Und ich glaube, das wiederholt sich auch nicht. Also nicht jeder Film wird jetzt den Trailer veröffentlichen und dann einen Shitstorm bekommen und dann ändern sie alles. Das wird nicht passieren.
Nee. Ja. By the way, Hashtag Vukuhida for Weebini. Ja? Also bei Song the Hedgehog, also wir haben noch gar nicht gesagt, ob wir den Film, ob der uns interessiert oder so. Ich habe zum einen das Gefühl, das ist schon mehr vielleicht ein Film für die Kids und halt für die Hardcore-Sonic-Fans. Es gibt aber eine Sache, die den Film interessant macht, nämlich Jim Carrey spielt den Bösewicht.
Ja,
das stimmt.
Und
das ist auch das Einzige am Trailer, was mich irgendwie interessiert hat, wenn ich ehrlich bin.
Also deswegen ist da schon eine gewisse Neugier da. Werdet ihr euch den Film angucken? Jetzt nicht unbedingt im Kino, aber vielleicht mal später auf Blu-ray oder via Streaming?
Auf jeden Fall.
Ja, ich muss zugeben, ich konnte mit Sonic nie irgendwie was anfangen. Ich bin eher so der Mario-Konnoisseur.
Da kann ich dir einen sehr schönen Film empfehlen, mit Bob Hoskins.
Ah, der ist super. Da kommt aber auch ein Animationsfilm. Ich bin eh total überrascht. Warum ausgerechnet jetzt ein Sonic-Film? Gibt es da so eine harte Fanbase? Ich meine ganz ehrlich, Sega, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, ist das noch relevant?
Also es gibt wirklich immer noch eine sehr große Fanbase von Sonic, tatsächlich.
Auf jeden Fall,
tatsächlich. Ja. Und vor allem Sonic ist natürlich jetzt nicht so groß wie Mario, aber der hat schon so ein Design oder einfach so, du erkennst ihn sofort. Und du assoziierst mit ihm sofort etwas, ja. Und man muss ja auch sagen, der erste Trailer war ja nicht nur scheiße wegen dem Design, sondern auch wie er aufgemacht ist. Ich meine, der Trailer fängt an mit Gangsters Paradise und das ist so, was soll der Scheiß? Ja,
da muss man nicht drüber reden. Also ich weiß nicht, der sah,
wobei man auch
vielleicht mal irgendwie auf Netflix oder so, wenn mir kurz langweilig ist.
Wobei man auch sagen muss, es wurde ja auch viel auf die Macher eingetrampelt. Ich glaube, dass da die großen Entscheidungen, wie sieht der Trailer aus, welche Musik läuft da und vor allem auch, wie wollen wir Sonic darstellen, ja auch in der Hand des Studios lag und nicht unbedingt am Regisseur.
Ja, ne? Deswegen, und Paramount ist ja generell so ein bisschen. Ja. Ja.
Gut, dann lassen wir Sonic mal abdüsen und kommen zum 27. Februar.
Deshalb auch der Fast and Furious Produzent. Ne? Ja, ja.
Ja, du bist ganz schön clever für dein Alter, Dominik. Am 27. Februar kommt Guy Ritchie zurück. Den hatten wir ja letztes Jahr oder dieses Jahr immer noch mit Aladdin. Und ich weiß noch, eine der größten Sachen, also die größte Enttäuschung bei diesem Aladdin-Remake von Disney war, da haben sie halt einen Regisseur wie Guy Ritchie, lassen den Aladdin drehen und man erkennt in keinster Weise, dass Guy Ritchie Regie geführt hat.
Nicht mal ansatzweise, ja.
Genau.
Nein.
All denen, die das so ging und die sich sagen, verdammt, ich möchte meinen alten Guy Ritchie haben, freut euch. Am 27. Februar kommt The Gentleman mit Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant und. Das sieht halt wirklich aus wie das Konzentrat eines jeden Guy Ritchie-Films außer Aladdin.
Das ist aber vielleicht sogar das Problem, ne? Weil während Aladdin halt komplett ohne Handschrift und Identität wirkte auf mich, ist das hier vielleicht schon fast ein bisschen zu klassisch Guy Ritchie. Also das Problem bei Guy Ritchie-Filmen ist ja, also ich mag Guy Ritchie-Filme, aber man muss ganz klar sagen, also es ist jetzt nicht so, kennt man einen, kennt man alle, aber die gehen halt so alle schon sehr in eine ähnliche Richtung. Also ich finde schön, dass er hier wieder zu sich selbst findet, aber man hat natürlich auch das Gefühl, dass er vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig viel Neues zu erzählen hat, ne? Mhm. Also der Trailer sieht gut aus und ich werde mir den auch angucken. Also man muss sagen, der Trailer ist schon verdammt spaßig. Also vor allem Matthew McConaughey haut hier, glaube ich, echt einen raus in Sachen Overacting.
Also für mich ist der MVP des Trailers ja Hugh Grant, muss ich gestehen.
Ja, doch. Beides so ein bisschen. Bei Hugh Grant ist halt schön, dass man ihn überhaupt mal so sieht, ne, tatsächlich.
Also der Cast ist ja quasi das Who's Who des britischen Gangster-Kinos. So ein bisschen, ja, größtenteils. Ja.
Mark Strong fehlt.
Ne? Ja, stimmt. und der Trailer ist unglaublich gut aufgemacht, witzig. Der Cast ist einfach Bomb. Allein wegen dem Cast werde ich ins Kino gehen. Und ich finde es auch toll, dass Charlie Hunnam wieder dabei ist bei einem Guy Ritchie-Film. Da ist noch nicht alles erzählt, was er kann unter Guy Ritchie, glaube ich. Ich mag ihn. Also ich werde definitiv ins Kino gehen. Wird toll.
Okay, also es gibt bei Gentleman, glaube ich, einiges zu sehen. wo es wahrscheinlich nicht so viel zu sehen gibt, ist bei Der Unsichtbare, der auch am 7. Juli
gekommen. Der war gut, okay, ja doch.
Ja, also, König der Überleitung hier.
Universal hat ja vor ein paar Jahren versucht, ihre Monster, ihre klassischen Monster wie Frankenstein, Dracula, neu aufzuarbeiten mit dem Dark Universe. Wir wissen mittlerweile, das ist gescheitert, aber sie wollen trotzdem ihre Klassiker neu beleben. Und es scheint so, dass sie mit dieser etwas subtileren Sache, das heißt, wir kündigen nicht vor ein Franchise ein, obwohl es noch gar nicht existiert, scheinen sie ein bisschen erfolgreicher zu sein. Der Unsichtbare ist der neue Film von Lee Whannell, der hat zuvor auch Upgrade gemacht, den haben einige wahrscheinlich gesehen, und ist besetzt unter anderem mit Elizabeth Moss. Der erste Trailer ist jetzt kürzlich erschienen. Und ich muss sagen, das sah gar nicht mal verkehrt aus. Auch wenn man vom Unsichtbaren nicht so viel gesehen hat. Oh Gott, das ist wahnsinnig lustig.
Ach Gott, ey.
Ich fange jetzt einfach mal an.
Ja, du.
Ich hatte erst, als ich das gelesen hatte, und es wirkte auch erst wie so eine Neuauflage von dem eh schon Bekannten der Unsichtbare von vor ein paar Jahren, wo jetzt auch der Cast so erschienen ist, ne, bei uns. Als ich dann aber gesehen hatte, wer die Regie geführt hat, und ihr wisst vielleicht, Upgrade war in meiner Top-10-Liste letztes Jahr dabei. Deswegen bin ich da jetzt tatsächlich doch sehr heiß drauf, weil ich glaube, dass gerade visuell und vom Pacing her der Film unglaublich dicht sein wird und spannend. Und da habe ich Lust drauf. Und er wird auch vom Blumhouse produziert, was ja meistens dann doch für gewisse Qualität steht. Von daher gerne her damit. Und Elizabeth Moss ist großartig.
Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Also ich hatte so Bedenken, ursprünglich hatten sie ja Johnny Depp, glaube ich, gecastet, ne, für dieses Dark Universe, und jetzt schalten sie so ein paar Budgetstufen runter und natürlich dann in Blumhouse, das Einzige, was eigentlich noch so funktioniert im Horrorbereich. Ja, es sieht ganz okay aus. Lee Whannell könnte interessant werden auf dem Regiestuhl. Also ich habe jetzt Upgrade nicht gesehen. Mal abwarten. Also ich bin jetzt auch nicht so der größte Blumhouse-Fan, aber hin und wieder landen die auch mal einen Treffer, wenn man jetzt zum Beispiel an Get Out denkt, ne?
Also ich fand, der Trailer sah wirklich vielversprechend aus. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein moderner Klassiker wird, aber es könnte wirklich ein gut gemachter Thriller werden.
Genau.
Und mehr erwarte ich nicht, und ich glaube, wir werden auch nicht mehr bekommen.
Es wirkt jetzt auch nicht so total abgenudelt, wie von wegen des, also so rein von der, ja, so vom Konzept her, sage ich mal, wirkt es jetzt nicht wie zum Beispiel jetzt The Grudge. Auf der anderen Seite hat The Grudge den interessanteren Regisseur, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Mhm. Nope.
Und was?
Nein.
Okay. Lee Wen ist interessanter? Ja. Okay.
Na gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem Februar. Und weiter geht's mit dem März, ihr Lieben. Der fängt an mit einem deutschen Film, mit einer deutschen Bestseller-Verfilmung, nämlich am 5. März kommen die Känguru-Chroniken in unsere Kinos. Der neue Film von Danny Levy, der hat zuvor unter anderem Mein Führer oder Alles auf Zucker gedreht, und die Vorlage stammt von Marc-Uwe Kling. Wer von euch kennt denn die Vorlage?
Ja, Thomas.
Achso, ich dachte, du wolltest jetzt loslegen.
Nee, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kenne die Vorlage nicht. Ich kenne das nur eher vom Hörensagen und hatte erst letztens den Trailer gesehen, tatsächlich.
Genau. Oder also, Teaser war es ja mehr, ne?
Genau, ein Teaser.
Mittlerweile sind das ja vier Bücher von Marc-Uwe Kling. Ich habe bisher auch nur die Känguru-Chroniken als Hörbuch mal gehört gehabt. Und im Kern geht es darum, dass halt vor der Tür von Marc-Uwe Kling quasi plötzlich ein Känguru steht und sich eigentlich ein paar Eier ausborgen möchte, weil es Eierkuchen machen möchte. Und dann kommen die halt so ins Gespräch und dann stellt sich halt fest, dass das Känguru eine ganz eigene Definition hat von Gesellschaft und eigentlich Kommunist ist. Ne? Das sagt dann auch ganz klar, ich bin Kommunist, was dagegen? Und dann kommen die halt in so einem Plausch über ganz, ganz viele politische, gesellschaftliche Themen. Und ich finde, Marc-Uwe Kling schafft das perfekt, Dinge auf den Punkt zu bringen über dieses Buch. Um jetzt zum Film zu kommen, als das angekündigt worden ist, habe ich mir als erstes die Frage gestellt, wird das überhaupt auch nur ansatzweise funktionieren, wenn man diese Lieder, Kurzgeschichten, Gedichtform, hätte ich fast gesagt, auf einen Filmband mit einer Geschichte durchgehend? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Trailer gesehen und ja, das Känguru sieht aus, wie es aussieht. Aber ich glaube nicht, dass das inhaltlich so ein rundes Ding wird. Wenn ja, wäre das aber richtig, richtig geil.
Ja, also ich habe das nicht gelesen oder gehört, immer so nur ausdrucksweise. Ja, so hier mal ein Auftritt von ihm und so. Und alles, was ich bis jetzt gelesen oder gehört habe, fand ich wirklich sensationell komisch. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Film, dass das Känguru im Teaser jetzt nicht so toll aussieht und wahrscheinlich auch in der fertigen Fassung nicht an so CGI-Highlights der letzten Jahre anreicht, ist mir auch wurscht.
Das war klar.
Aber ich sehe das Problem ähnlich wie du. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin gespannt auf den Film. Ich werde mir den definitiv angucken. Denn, seien wir ehrlich, so mainstreamige Komödien aus Deutschland waren in den letzten Jahren nicht gerade so gut.
Wieso? Die ganzen Till Schweiger-Dinger, die sind doch super.
Ja, also ich muss gestehen, dieser die Goldfische, den fand ich noch ganz okay. Da gibt's ja auch einige, unter anderem der Pascal, der ja für Movieback auch die Kritik geschrieben hat, die fand ihn sehr gut. Das ist auch, also Goldfische kann ich hier durchaus mal, werf mal einen Blick drauf, das ist schon einer der besseren. Nichtsdestotrotz hoffe ich sehr, dass das Känguru-Chroniken vielleicht was wird. Was ich halt sehr interessant finde, dass der Marc-Uwe Kling ja neben diesen Känguru-Büchern ja auch Quality Land geschrieben hat. Und das soll ja jetzt zur Serie werden, und zwar nicht bei Netflix oder bei RTL oder ARD, sondern bei einem ganz kleinen amerikanischen US-Pay-TV-Sender namens HBO.
Ja, schon, wow, beachtenswert. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Quality Land nicht gelesen, aber gehört, das Hörbuch, da gibt es ja diese White und Black Edition jeweils. Ja. Ne? Und die Black Edition ist ja noch ein bisschen dystopischer. Und ich bin da tatsächlich wahnsinnig gespannt drauf. Aber zu dem Film hier kann ich jetzt nichts großartig sagen. Wer spricht denn eigentlich das Känguru?
Das macht Marc-Uwe Kling selbst.
Mhm. Ah, war irgendwie klar. Ja.
Gut. Der kann das ja auch super.
Ja. Ja, so, also so vom Trailer her sah es jetzt nicht schlecht aus mit dem Känguru, ist halt so eine Sache. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt so ein, also wenn man jetzt überlegt, wir hatten auch schon Benjamin Blümchen dieses Jahr, ne?
Ja, das ist aber, also bei Benjamin Blümchen, also nichts gegen Kinderfilme, aber ich denke mir immer, auch Kinder haben doch zumindest einigermaßen okay Effekte. Also ganz ehrlich, wenn dieser Benjamin Blümchen nur für 2 Minuten im Bild wäre, okay. Aber so wie ich mir das vorstelle, ich habe den für mich gesehen, ist er halt wirklich präsent in fast jeder Szene drin. Und das war einfach nur, also okay, aber komm, Benjamin Blümchen und Känguru-Chroniken, das ist
ja, ein Unterschied nicht,
wie Tag und Nacht.
Ne? Und also auch da. Kinder nee,
ich
haben
ich meine jetzt auch nur vom Filme. Nein, ich meinte jetzt nur vom Animationslevel her.
Ja. Ein waschechter Kinderfreund war übrigens auch ein gewisser Mr. Rogers, der in den USA jahrzehntelang eine Sendung für Vorschulkinder hatte. Er ist mittlerweile verstorben, eine wirklich lebende Legende. Das war so einer dieser Prominenten, die jeder gern hatte. Und diesem Mr. Rogers wurde nun ein Biopic gewidmet, inszeniert von Marielle Heller, die zuvor diesen Can You Ever Forgive Me gemacht hat. Und Tom Hanks wird in der wunderbare Mr. Rogers eben jeden Mr. Rogers spielen. Und der Film kommt, glaube ich, Ende des Jahres in US-Kinos, bei uns erst am 5. März. Ja. Und er gilt schon so als möglicher Oscar-Kandidat. Mhm. Hat einer von euch die Trailer schon gesehen? Oder den ersten Trailer, der vor ein paar Wochen rauskam? Dominik, was sagst du dazu?
Ja, sieht halt sehr nach klassischem Hollywood-Kino aus tatsächlich. Könnte sehr gut werden. Also Tom Hanks ist eigentlich nie wirklich schlecht gewesen. Und ja, es ist natürlich irgendwie, Hollywood feiert sich auch mal wieder so ein bisschen selbst. Ja, aus meiner Sicht ist es Hollywood-Kino mit allen möglichen Risiken und Nebenwirkungen, die man halt so kennt inzwischen.
Das Witzige ist ja, das habe ich vorhin festgestellt gehabt, Matthew Rice, ne, spielt ja dort den Reporter, der den Fred Rogers dann interviewen soll.
Ja.
Und ich habe vor ein paar Tagen The Report gesehen, übrigens jetzt auf Amazon Prime, absolute Empfehlung von meiner Seite aus. Und wen spielt er dort? Ein Reporter.
Nicht nur das, der spielte, glaube ich, auch in Die Verlegerin einen Reporter.
Ja, also irgendwie hat er so... Ja.
Mit Tom Hanks.
Genau.
Ja, bei uns im Podcast, ne, da kriegt er sie, die heißen Verbindungen zwischen den Filmen.
genau, also ich habe den Trailer auch gesehen und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich muss gestehen, der Trailer hat mich schon bewegt und wenn der Film auch nur ansatzweise diesen Spirit hat, dann wird das nicht nur viel gut für Kino sein, so wie es Hollywood ja gerne macht, ne, sondern wird auch nochmal eine menschliche Botschaft mit beinhalten, die so mitfließt, und das mag ich total. Und da freue ich mich drauf, weil es muss nicht immer nur, also tiefsinnig darf es sein, aber es muss nicht immer nur schwer und belastend sein, sondern es gibt auch Schönheit in der Welt und das kann auch mal erzählt werden.
Ja, ich muss gestehen, für mich war der Trailer halt so wirklich so, gib mir den Oscar. Aber ja, das ist halt Tom Hanks und der kann sowas, das ist ihm das Schöne. Ich meine, Tom Hanks hat ja in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass er auch mal anders kann. Also ich erinnere an seine grandiose darstellerische Leistung in Captain Phillips. Aber ich glaube, hier dieser wunderbare Mr. Rogers, das wird bestimmt ein netter Film. Aber ich bin mir sehr sicher, das wird kein Film sein, über den wir in 3 Jahren noch reden werden, glaube ich.
Aber schade, dass er erst im März kommt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, da sind die Oscars ja schon vorbei. Ne? Es kann durchaus sein, dass sich der Verleih sich denkt, hey, komm, Mr. Rogers ist halt hierzulande nicht so bekannt, zu den USA, wo der halt immer noch Kultstatus genießt. Kann also sein, dass sie den hier erst rausbringen nach den Oscars. Denn wenn er gewinnt, kann man damit halt noch ein paar Tage vor ein bisschen Werbung machen.
Ne? Stimmt, ja.
Es erinnert mich so rein konzeptionell, so mit dieser Interviewsituation, erinnert es mich halt irgendwie an Frost Nixon. Tatsächlich.
Ja, wobei ich glaube, dass Frost Nixon da schon ein bisschen anspruchsvoller war.
Ja, natürlich, klar.
Übrigens, die klare Empfehlung, guckt euch Frost Nixon an, großartiger, der wahrscheinlich Film. Beste Film von Ron Howard.
Ja. Gut. Neben Rush mit der beste von ihm.
Ja, kommen wir dann zum ersten Disney-Pixar-Film des Jahres 2020. Der zweite wird Soul sein, der startet aber erst im Oktober. Und das Besondere ist, auch der erste Film, den wir, der dieses Jahr, nee, nicht dieses Jahr, Gott, was riecht für eine Scheiße, der nächstes Jahr rauskommt von Pixar, ist kein Sequel. Mhm. Es handelt sich um Onward, keine halben Sachen. Mhm. Thomas, kannst du uns erklären, was das Besondere an Onward ist oder worum es überhaupt geht?
Ja, also man stelle sich eine normale Fantasy-Welt vor mit Einhörnern, Trollen, allen Gedöns, was es da so gibt, ne? Und nehme unsere aktuelle Gesellschaft und vermische das Ganze. Und heraus kommt dann genau das, was Onward ist. Also man hat quasi so eine Vorstadt mit so 2 Typen, die, glaube ich, eine Band haben, so. Wenn ich das im Trailer noch richtig im Kopf habe. Genau. Und draußen die Mülltonnen werden halt nicht von Hunden durchsucht, sondern von Einhörnern.
Ja, und dieser deutsche Zusatztitel, keine halben Sachen, kommt da zustande. Sie haben wohl recht früh ihren Vater verloren und können ihn für eine gewisse Zeit wieder lebendig machen, aber vergackeiern ist halt so, dass nur die untere Hälfte ihres Vaters wieder zu Leben erweckt und sie jetzt irgendwie versuchen müssen, halt ihren Vater wieder herzustellen, weil sie auch nur eine begrenzte Zeit mit ihm haben. Das ist so die Grundprämisse und in der US-Fassung werden die beiden Brüder gesprochen von Tom Holland und Chris Pratt. Ja. Also schon sowas wie Disney's Finest aktuell. Und Regie führt Dan Scanlon, der hat unter anderem die Monster AG vorher gemacht. Und ich muss sagen...
Nein, die Monster Uni.
Die Monster Uni, vielen Dank.
Danke. Schon ein qualitativer Unterschied.
Auch wobei ich die Monster Uni ganz nett finde. Also
ich mag den auch, aber der kommt nicht an den ersten Teil heran.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich.
Ich muss gestehen, es ist jetzt der Teaser rausgekommen und der Trailer auch. Ich mag tatsächlich dieses Setting sehr.
Mhm.
Mhm. Die Geschichte mit dem Vater finde ich jetzt, okay, klingt für mich wie so ein Sketch, der aber nach 10 Minuten auch vorbei ist. Aber es ist Disney Pixar. Ich glaube, die wissen schon, was sie da tun. Trotz allem muss ich sagen, ich freue mich auf den Soul mehr. Wie ist es bei euch?
Ja. Muss ich auch sagen, beim Teaser, als der kam, habe ich da reingeguckt und dachte mir so, boah, was wird das denn? Aber ich finde, der Trailer war dann deutlich stärker. Ich glaube aber trotzdem, dass das eher so die flapsige Pixar-Version des Jahres wird. Mhm. Und dann Soul sowas wie die letzten richtig krassen Pixar-Filme, also wo es auch Inhalt und Tiefe und sowas gibt und dann auch eine emotionale Wucht. Bei Onward geht es dann eher, glaube ich, mehr um den Spaßfaktor.
Ja.
Ja, wer weiß, vielleicht wird Onward sogar. Ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell nicht so erfolgreich wird. Also ich kann ja mal sagen, sieht, also das Setting ist ja was anderes mal, sagen wir es mal so, beziehungsweise zu was anderem zusammengemixt dann irgendwo, ne? Aber das mag ich durchaus. Ich werde irgendwie mit dem Figurendesign nicht so warm. Mit diesen Elfenbrüdern irgendwie, das ist irgendwie nicht meins. Das Ganze ist allerdings auf der anderen Seite auch schon ein relatives Herzensprojekt, weil Dan Scanlon hat nicht nur Regie geführt, sondern auch das Ganze geschrieben. Das heißt, es scheint schon ja ein kleines Vanity-Project zu sein. Also ansehen werde ich mir schon, denke ich, eventuell nicht im Kino, weil dafür interessiert er mich, glaube ich, nicht genug. Aber wer weiß es, vielleicht kommt ja noch irgendwie noch ein Trailer, weil also Soul interessiert mich deutlich mehr, insbesondere auch seitdem da halt ein erster Teaser rausgekommen ist. Aber es ist ein Pixar-Film, für mich ist das Pflicht.
Ja. Und vor allem ist es, glaube ich, seit langem mal wieder ein Pixar-Film, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der relativ zeitnah zum US-Start auch in Deutschland erscheint.
Ja, stimmt. Im Gegensatz zu Soul, ja.
Ja.
Und es ist kein Sequel, da muss man sich auch dran festhalten. Wobei, da können wir uns dann jetzt in den nächsten Jahren dran gewöhnen, weil, keine Ahnung, ob ihr das so mitbekommen habt, aber die nächsten 4 Pixar-Filme werden Originalwerke, darunter halt dann die beiden nächstes Jahr.
Das finde ich gut. Ich muss ja gestehen, für mich ist immer noch so der Primus von Pixar halt Alles steht Kopf. Das ist für mich immer noch so das absolute Highlight. Deswegen, Soul geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja, deswegen bin ich auf die mehr gespannt. Aber ich glaube, wenn wir über Soul reden, das machen wir dann bei der Halbjahresvorschau Nummer 2 des Jahres 2020 und nicht jetzt. Deswegen, hat noch einer was zu Onward?
Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dieser Welt. Ich finde das eigentlich ganz interessant, dass sie so klassisches Fantasy-Setting mal umkehren und vielleicht auch so Klischees, die man immer wieder im Kopf hat bei solchen Filmen, einfach mal auskotzt.
Ja. Aber ganz ehrlich, es ist dann nur so ein bisschen fast so wie die übertriebene Fantasy-Variante von Game of Thrones, weil Game of Thrones ja auch diese relativ viele Klischees nahm und sie so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, ne?
Ja.
Ja.
Gut. Übrigens interessant, also Känguru-Chroniken, Mr. Rogers und Onward starten alle am 5. März. Ich glaube, wir sind uns einig, dass finanziell Onward da wahrscheinlich das Rennen machen wird, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Doch, Pixar, ja. Ja, obwohl, ja, hier in Deutschland zumindest zieht Pixar auch nicht mehr so sehr, ne?
Also, es kommt drauf an, was, ne? Also Toy Story war ja zum Beispiel nicht so erfolgreich. Also immer noch erfolgreich genug. Ich glaube, es gibt andere Animationsfilme, die würden sich den Box-Office in Deutschland von Toy Story 3 oder 4 wünschen. Ne?
Mhm. Aber 3 war auch schon nicht so erfolgreich damals, meine ich. Ne?
Ja, der war auch einfach zu gut.
Ja, das ist immer dasselbe. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter.
Gut, 2 Wochen später, am 19. März, soll ein Film kommen. Ich sage ja explizit soll, weil aktuell ist noch kein Trailer dazu aufgetaucht. Übrigens, ein kleines Geständnis, wir haben diesen Podcast 2 geteilt. Wir haben jetzt den 4. Dezember und bislang ist noch kein Trailer zu A Quiet Place 2 erschienen, der wieder von John Krasinski gedreht wurde und der wieder besetzt ist mit Emily Blunt. Wir wissen noch nichts von der Geschichte, aber wir wissen, dass der erste Teil sehr, sehr erfolgreich war. Thomas, was glaubst du, was erwartet uns bei A Quiet Place 2?
Auf jeden Fall Stille.
Ah, bin ich mir nicht gerade sicher.
ganz viel Stille.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also sie hatten ja gesagt, sie machen einen zweiten Teil, zumindest habe ich das noch im Kopf, wenn sie ein cooles Drehbuch haben. Also eine coole Idee, wie sie das tatsächlich fortführen. Und das haben sie jetzt scheinbar. Also die ihn geguckt haben, den ersten wissen, wie es geendet hat. Also da ist auch Potenzial da, wo man diese Welt noch weiter erzählen kann und auch die Überlebenden nochmal stärker in den Fokus bringt. Aber ich weiß nicht, ob dieses Konzept, was jetzt auch nicht so mega cool war, muss ich gestehen, also ich fand ihn gut, aber jetzt nicht überragend wie manche, dass er jetzt nochmal ein zweites Mal so gut funktioniert. Ich, keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube, dass der erste Teil schon so eine Art One-Trick-Pony war. Also ich habe den damals im Kino geguckt und fand den wirklich sehr stimmungsvoll. Er hatte ein paar Schwächen. Aber ich weiß noch, dass der Film echt sehr lange Thema war, weil irgendwie alleine durch diese Stille, ich weiß nicht, wie viele Freunde mir davon erzählt haben, dass sie in den Film gegangen sind und sich nicht getraut haben, ihr Popcorn zu essen. Ja?
Da müsste es mehr von geben.
Übrigens, schöne Anekdote, bei den ersten deutschen Pressevorführungen haben sie tatsächlich Popcorn ausgegeben, was sie sonst nicht machen, und haben es dann später aber sein gelassen.
Ausgerechnet bei dem Film.
Ja, das dachte ich mir dann auch. Ja. Ich würde mir ja wünschen für den zweiten Teil, dass sie dieses Konzept der Stille ein bisschen, ich nenne es mal, drastischer durchziehen, weil ich fand zum Beispiel sehr schade, dass sie trotzdem immer so einen Score hatten. Ich glaube, von Marco Brambilla, wie heißt der? Marco Beltrami war es so.
Ja, ja.
Ja.
Kennt man ja.
Ein guter Komponist, aber mich hat der Score da gestört. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und ich muss auch gestehen, also John Krasinski, ich mag den ja als Darsteller ganz gerne, aber ich fand, er war jetzt als Regisseur, da hat er schon gezeigt, dass er im Horrorbereich jetzt kein Ari Aster ist, wenn man mal so sagen will. Das war schon relativ gefällig gemacht, wobei er auch den Vorteil hatte, er fängt ja direkt an mit so einem richtigen Punch, so wenn der kleine Junge da stirbt. Ja, ich bin halt gespannt, ob sie das alles wirklich wiederholen oder ob sie wirklich was schaffen, etwas Neues zu erzeugen. Und aktuell, naja, wie soll ich sagen, ich finde, Quiet Place endet zwar relativ offen, aber er endet auch nicht gerade so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Geht's euch da ähnlich?
Ja. Auf jeden Fall.
Also ich brauche da kein Sequel von, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwie auch den Eindruck, also wie es du auch gerade schon sagte, das ist irgendwie so ein, also der erste ist ja schon irgendwie auch ein Konzeptfilm.
Ja.
Und ja, da ist halt wieder die Frage, kann man das Rad nochmal, also das Rad neu erfunden hat der jetzt auch nicht, aber der hat halt einen schönen Kniff gehabt. Aber ob das dann nochmal funktioniert, ich weiß nicht. Vor allem dann so schnell ein Sequel nachgeschoben, wo dann erst irgendwie gesagt wird, ja, wir machen nur eins, wenn wir eine wirklich gute Story haben. Mhm. Das, was auch schon, weiß ich nicht, Paul Greengrass und Matt Damon bei Jason Bourne gesagt haben. Also,
ja, und das wird ja immer wieder rausgeholt. Also ich erinnere zum Beispiel, dass dieser Fede Alvarez ja auch gesagt hat, dass er Don't Breathe 2 macht, weil er echt eine super Idee für eine Fortsetzung hat, wo ich mir auch frage, ja, aber Don't Breathe war doch super auch als Konzeptfilm. Lass ihn doch einfach verstehen. Ne?
Und Luc Besson macht Lucy 2 und Columbiana 2, weil er total tolle Ideen hat. Egal. Und Anna 2 kommt vielleicht auch noch. Nee, der war ein Flop, glaube ich. Na, egal. Quiet Place 2, also was mich höchstens so interessiert, dass Cillian Murphy dabei ist ja, jetzt.
Auf jeden Fall.
Oh, ja, stimmt.
Und Digimon Honsu. Ansonsten, ich weiß nicht, ob das nochmal das trägt. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe den ersten erst sehr, sehr spät gesehen. Ich glaube erst dieses Jahr, vor ein paar Monaten auch erst. Ich fand ihn auch wirklich gut. Aber ich muss sagen, mir ist so, also wenn ich an den Film denke, denke ich an Sounddesign. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Und vor allen Dingen, ich will gar nicht wissen, wo diese Monster herkommen, was diese Monster sind oder sowas. Das funktioniert als abgeschlossene Geschichte so besser, bevor sie dann jetzt auf die Idee kommen, so, ah, da kommen die her und jetzt müssen wir so bekämpfen und nur so können wir die Welt
retten.
Das ist doch alles wieder und Quatsch dann.
Dann übernimmt Scott immer noch das Ruder und erzählt die Vorgeschichte.
Aber ich muss sagen, ich bin immer noch sehr böse, weil im Prinzip haben sie ja die Idee zur Quiet Place geklaut von Mars Attacks.
Stimmt, ja. Nur ohne John Denver hier, das ist doch auch mal was. Oh Gott, ey, immer am Ende in der Post-Credit-Szene vom zweiten Teil fangen die da an mit.
Oder aber diese Aliens entwickeln sich weiter und werden jetzt durch Stille angelockt, sodass die ganzen Menschen total laut sprechen müssen.
Oh Gott. Nee, dann genau, hinterher, deshalb gibt's auch noch keinen Trailer dazu, weil die einen total nutzen wollen mit dem neuen Konzept. Das ist genau das Gegenteil.
Das Sequel, aber, A Loud Place.
Genau. Aber das wäre noch eine interessante Frage. Glaubt ihr denn, dass der wirklich Mitte März kommt?
Nein.
Also ich würde jetzt normalerweise auch sagen, nein, aber es gab in letzter Zeit ja ganz viele Trailer, die wirklich so erst 2 Monate vom Kinostart rausgekommen sind. Und A Quiet Place 2, also der erste war ein Erfolg, aber es war ja kein wirklicher High-Budget-Film und das wird der zweite auch nicht sein.
Ja, aber er ist jetzt, sag ich mal, es ist ja, also mit dem zweiten Teil wird es dann ja in den Augen des Marketings dann mehr oder weniger dann zu einem Franchise. Und ich nehme mal an, ja, wer weiß, vielleicht hauen sie jetzt auch irgendwie kurz vor Weihnachten noch einen Teaser raus. Das wäre dann immer noch 3 Monate vor Kinostart.
Ne? Quiet Place 2, 2 Profis räumen auf.
Ja,
wobei, das sollte auch mal sagen, wir werden das ja wahrscheinlich erst nach Weihnachten veröffentlichen. Also es kann durchaus sein, dass zu dem einen oder anderen beschockten Film dann schon ein Trailer rausgekommen ist.
Angaben ohne Gewehr hier.
Angaben ohne Gewehr, ja. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal das stille Örtchen hinter uns. Und kommen zum 26. März 2020. Da ist Ostern, glaube ich. Denn da startet Peter Hase 2. Ich muss gestehen, ich habe Peter Hase 1 nicht gesehen. Ich werde ihn mir auch, glaube ich, nicht ansehen. Also kann man ganz grob sagen, Thomas, the stage is yours.
ja, ich habe Peter Hase gesehen. Ich habe auch die Kritik für Moviebreak geschrieben. Habe 6 Punkte gegeben. Habe ihn letztens nochmal gesichtet und muss gestehen, vielleicht sogar 6,5 hätte ich geben können. Weil das Konzept, es basiert irgendwie auf einer Vorlage, die kenne ich aber nicht. Deswegen, ich kenne nur den Film so. Und der ist schon witzig gemacht. Also es gibt da halt diese sprechenden Tiere und dann halt den Peter Hase, der quasi so eine der Anführer quasi ist. Und die klauen halt immer vom bösen Nachbarn das Gemüse, bis er halt irgendwann tot umgibt. Also das ist jetzt die Geschichte vom ersten Teil. Und dann kommt halt der...
Warte, schon. Ja. Peter Hase kippt tot um oder
Nein, der Nachbar.
Ach so.
Spoiler!
Genau, und dann wird das weitervererbt und die Person, die dann kommt, möchte eigentlich das Haus nur verkaufen, aber in der Zwischenzeit ist Peter Hase mit allen eingezogen. Der findet das halt nicht so cool. Und dann brennt so ein Krieg zwischen den beiden. So ein Kleinkrieg. Das ist sehr humorvoll gemacht, hat immer wieder so auch kleine Spitzen drin und Slapsting-Einlagen und ist auch nicht so konventionell gute Böse, das hat mir sehr gefallen. Und ich glaube, das werden sie jetzt im zweiten einfach wiederholen. So.
Also, was mich an dem ersten höchstens noch gereizt hätte, ist tatsächlich die Regie. Das ist ja dieser Will Gluck, der hat ja unter anderem Einfach zu haben gemacht mit Emma Stone. Und ist durchaus ein fähiger Regisseur, auch mit Gespür für Timing, würde ich sagen. Vor allem visuell kann der einiges.
Ja, das ist auch in dem Film sichtbar, ja.
Ich bin bei dem ersten Teil einfach nur so angefressen gewesen, weil anders als du kenne ich tatsächlich die Vorlage.
Ah, okay.
Es gibt ja sogar einen Film über die Erfinderin. Das ist dieser hier, dieser Beatrix Potter-Film mit Renée Zellweger. Und was halt sehr schade ist bei dieser Realverfilmung, dass sie halt wirklich von dem eigentlichen Stil der Vorlage, also von diesen Zeichnungen, das ist halt ein ganz eigener Stil, Peter Hase, dass da halt wirklich nichts von übrig geblieben ist. Von diesem Charme, den es halt noch irgendwie auf dem Blatt Papier hat, sage ich mal. Also kannst du auch gerne mal irgendwie googeln. Das sind wirklich schöne Zeichnungen und hier ist es halt, sieht es halt unglaublich austauschbar aus für mich. Das hat mich da immer so ein bisschen angefressen. Ansonsten sieht der eigentlich ganz nett aus. Ich mag auch Domhnall Gleeson. Daisy Ridley ist ja auch drin. Im zweiten jetzt wohl. Ach nee, Quatsch, im ersten wohl auch dann schon Margot Robbie. Genau. Ne?
Also Peter Hase ist irgendwann so ein mal. Film, wenn du halt den Cast dich durchliest, dann denkst du erst so, boah, was für ein geiler Cast. Und wenn du dann halt feststellen musst, verdammt, die leihen halt nur die Stimmen. Denkst du, ach, schade.
Ja.
Wobei, was du angesprochen hast, Dominik, mit dem Really Good Look, ich will mal Glück sagen, ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich mochte seinen Easy A, wie er im Original heißt, mit Emma Stone, wirklich verdammt gerne. Das war für mich einer der besten Teen-Comedies der letzten Jahre. Und danach hat er ja diesen Freunde mit gewissen Vorzügen gemacht, mit Timberlake und Coolness, den fand ich auch nur so meh.
Ja.
Und danach hat er ja Annie gemacht und jetzt Peter Hase und ich habe das Gefühl, dass er jetzt so längere Zeit auf dieser Family-Schiene erstmal weiter rumsurft, was ich schade finde. Ich würde mir gerne mal wieder so ein Easy A von ihm wünschen, denn da hat er gezeigt, dass er halt wirklich gut Geschichten erzählen kann.
Mhm. Ne? Ja, und schön visuell, wie gesagt, auch. Ja. Ne? Also der ist Easy A, der ist da hatte ich irgendwie keine Erwartungen und fand den richtig, richtig, richtig gut. Den Freunde mit gewissen Vorzügen schon ein bisschen schwächer, aber auch noch ganz nett. Aber Annie habe ich dann gar nicht mehr gesehen, aber da reichten mir dann auch so die Meinung zu, wenn ich ehrlich
bin. Er war nicht gut und das sage ich als Musical-Hasser.
Also ich muss gestehen, wenn er jetzt das Niveau vom Erstling hält, dann kann man den sich auf jeden Fall angucken. Was für zwischendurch, mehr aber auch nicht.
Okay. Ja, also ich werde mir den zweiten jetzt auch nicht freiwillig angucken, glaube ich, aber wenn es mal dazu kommt, dass ich bei irgendeinem Filmabend mit Freunden, dass er da gezeigt wird, dann werde ich auch nicht schreiend wegrennen. Ne?
Ja, genau.
Denn kann ja durchaus sein, dass der unterhaltsam ist. Zu manchen Filmen muss man ein bisschen gedrängt und gezwungen werden, aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr einfach schon interessantere Filme haben für Zuschauer über 14 Jahre.
Der wird wahrscheinlich dann auch pünktlich zum Kinostart von Teil 1 wahlweise auf Netflix oder schon im Fernsehen landen, denke ich mal.
Stimmt,
ja. Ja, vielleicht gebe ich ihm dann mal eine Chance. Okay.
Ja.
Dito. Ja, ebenfalls am 26.03. Nein, ich fang das anders an. Dieses Jahr, 2019, kam die Disney-Realverfilmung von Aladdin in die Kinos. Und ich war echt gespannt. Ich habe mich gefreut, weil Aladdin ist so der Disney-Film meiner Kindheit. So, dann habe ich ihn gesehen und war eher ernüchtert und enttäuscht. Sie haben ein bisschen was Neues hinzugefügt, aber so richtig überzeugend war das nicht. Und dass der Film von Guy Ritchie gedreht war, das hat man auch eigentlich nur erkannt, weil sein Name im Vorspann stand. Ja, jetzt kommt aber am 26.03. wieder so eine Disney-Realverfilmung, eines ihrer Klassiker in den Kinos. Und da sieht alles echt danach aus, dass sie sich da mal ein bisschen mehr trauen. Es kam jetzt auch schon vor ein paar Wochen ein erster Teaser raus. Und von welchem Film rede ich? Richtig, ich rede von Mulan. Dominik, welche Erwartungen hast du zu Mulan? Denn ich weiß, dass du diesen Disney-Remakes, glaube ich, noch weitaus kritischer gegenüberstehst als ich. Hast du da auch ein gewisses Interesse oder polierst du schon deinen Kruzifix?
Ich habe da tatsächlich Interesse dran. Das war auch sehr lustig, weil als dieser erste Teaser-Trailer rauskam, hatte ich ja mit Pascal meine Wochenshow Movie Break Wochenschau Jungfernfahrt und das war dann, glaube ich, auch eine der letzten Ausgaben, egal. Und wir hatten uns, kurz vorher hatten wir uns beide parallel via Skype hatten wir uns den Teaser angesehen und waren relativ angetan und ich muss auch jetzt immer noch sagen, dass ich doch gespannt auf den bin, weil der schielt zwar durchaus, also auch so vom Cast her auf den asiatischen Markt.
Ein bisschen.
So, ja, total subtil, ne? Aber visuell sieht er tatsächlich gut aus und er scheint sich jetzt auch nicht so, also wenn man jetzt überlegt, die ersten Teaser zum Lion King, die sahen halt schon danach aus, was es auch geworden ist, nämlich belangloses Nachrendern. Und hier wirkt das nicht so. Vor allem ist ja hier sehr interessant, das hat ja auch schon für Protest gesorgt, dass man diesen Drachen Mushu, den ja Otto spricht in dem Originalfilm, in dem alten Trickfilm, dass der hier gar nicht mit dabei ist.
Ja, ich glaube, im Original wurde da von Eddie Murphy gesprochen, meine ich, ne?
Genau. Ja.
Ich muss gestehen, ich habe Mulan damals im Kino geguckt und habe mir vor ein paar Monaten auch mal auf Netflix nochmal angesehen. Und ich finde den ganz okay. Aber es ist für mich kein Disney-Film, der so wirklich als Klassiker gilt. Das ist ja schon so in der späten Disney-Phase, ja, wo Disney halt eben, wo nicht jeder Disney-Trickfilm sofort ein Meisterwerk war oder als Meisterwerk angesehen wurde. Das sehen andere anders, vor allem Disney. Und der Trailer war super, oder der Teaser. Ganz ehrlich, du hast in jeder Einstellung gesehen, für welchen Markt die den Film gemacht haben. Ja. Finde ich jetzt aber an sich so jetzt erstmal nicht schlimm, denn die Besetzung ist halt mit Donnie Yen, glaube ich, dabei. Gong Li, Jet Li, ist die halt echt richtig gut. Und vor allem, das wirkt auch nicht so, als würden sie einfach den Trickfilm 1:1 nachstellen. Und dass sie halt eben diesen Mushu nicht drin haben und dass da nicht gesungen wird, das zeigt mir doch, dass sie vielleicht diese Verfilmung so ein bisschen, sag es mal, ernster nehmen. Und dass das eben keine kreative Bankrotterklärung wird, wie zum Beispiel der König der Löwen dieses Jahr.
Ich habe tatsächlich auch einen ähnlichen Effekt. Also irgendwie erhoffe ich mir einen ähnlichen Effekt wie bei Elliot der Drache. Weil der Film sieht jetzt auch nicht, also klar, der war ja schweineteuer, soweit ich weiß. Aber der sieht, also der fühlt sich nicht an wie so durchkalkuliertes Franchise-Produkt.
Ja.
Und deshalb interessiert er mich. Ich werde auch tatsächlich gucken, ob ich, also regulär ins Kino gehen, weiß ich nicht, aber ich werde gucken, dass ich da die PV erwische nächstes Jahr. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Ich möchte hier nochmal ganz kurz sagen, Leute, guckt euch bitte Elliot der Drache an. Das war einer der besten Familienfilme der letzten Jahre.
Ja.
Und den hat leider keiner wirklich geguckt. Und das ist, der ist wirklich super.
Der ist wirklich toll, ja.
Das ist das beste Disney-Remake.
Ja. Ne? Also, dass natürlich Disney auf den chinesischen Markt zielt, ist logisch, weil mit dem Blick auf die beispielsweise Box-Office-Zahlen weltweit, ne, finden wir ganz viel Disney. Also ich glaube, die kommen dieses Jahr auch über 9 Milliarden Einspielergebnis. Und dann kommt irgendwann auf Platz 10 Neza und auf Platz 11 The Wandering Earth. So, und die werden alleine nur durch China getragen. Die waren international gar nicht in den Kinos, also zum größten Teil. Mhm. Und die haben jeweils 700 bzw. 699 Millionen eingespielt. Das bedeutet, es ist ein Riesenmarkt. Und dieses Jahr war Disney auch mit einigen Filmen durchaus erfolgreich in China und hat mehrere Millionen da einfach umgesetzt. Und natürlich haben sie sich gedacht, so, okay, cool, dann können wir auf den Markt natürlich noch mehr zielen. Und haben sich natürlich auch große Namen geholt, also Donnie Yen, Jet Li unter anderem. Aber auch noch mehr, die ja auch in China eher bekannt sind. Auf der anderen Seite gebe ich euch aber vollkommen recht, der Teaser war richtig cool und ich habe da total Bock drauf, weil mich dieses Setting auch sehr anspricht. Es gab ja schon mal einen Mulan-Film, das weiß nur niemand. Also so eine Realverfilmung, auch aus China direkt heraus. Genau, ich bin gespannt, weiß nur noch nicht, wie so die Action-Szenen umgesetzt sein würden und wie halt die Regisseurin so insgesamt die Geschichte auch in dieses Setting einwebt. Mal gucken.
Du hast aber gerade auch schon den Knackpunkt angesprochen, den ich da höchstens sehe, dass, also es gibt ja nicht nur eine Realverfilmung in China davon, das ist ja auch wirklich eine Volkslegende. Also ich denke mal, das ist bei denen so das, was bei uns hier Grimmsche Märchen sind. Vielleicht haben die das auch zu häufig gesehen. Also es kann sein, dass da vielleicht gar nicht so das Interesse ist. Ich weiß es nicht.
Nein, kann ich verneinen. Weil wenn man sich in den letzten Jahren mal die chinesischen Blockbuster so ein bisschen durchklickt, hat man zum Beispiel die Reise in den Westen. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Das ja, ist sag mal was.
Eine der größten Sagen, die es dort gibt. Ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da jedes Jahr ein Film drüber kommt. Also von daher, also Monkey King war in den letzten 10 Jahren bestimmt 10-mal im Kino in China. Ja. Also von daher, der Markt ist da.
Okay.
Ich bin halt, wie gesagt,
sind gespannt, die das gewohnt?
Ich bin halt, wie gesagt, gespannt, wie der Mulan dann auf uns Westliche wirkt, weil die müssen halt schon die Balance finden. Ne? Wenn es halt zu asiatisch wird, glaube ich, dass da viele westliche Mainstream-Zuschauer dann auch erstmal aufgeben werden. Und ich hoffe halt auch sehr, dass das Ganze nicht zu sehr nach einer Propaganda-Veranstaltung aussieht. Ich will jetzt von Disney keinen Wolf Warrior 2 haben.
Ne? Naja, aber da müssen sie sich ja wirklich keine Sorgen machen, weil es geht um eine ausländische Macht, die das Land angreift und die dann bekämpft wird. Also von daher, das wird durch die Zensurbehörde so durchgehen.
Okay.
Ich habe auch, hab auch Hoffnung, was so das Drehbuch angeht, weil das ist ja das Drehbuchautorenpärchen, was die Planet der Affen-Filme geschrieben hat.
Genau.
Ja? Das, ja gut, die haben auf der anderen Seite auch Jurassic World geschrieben, aber warten wir mal ab, ne?
Ja, gut. Okay, damit haben wir den März abgedeckt. Wir haben im April 3 Filme nur, die wir euch vorstellen wollen. Und es geht zweimal um Spione, aber bevor wir uns um die Spione kümmern, kümmern wir uns um einen Film, wo es etwas komplizierter ist. um es grob zu sagen. Es geht um New Mutants, der angeblich am 2. April in die deutschen Kinos kommen soll. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube da ja nicht so dran.
Demnächst auf Hulu.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Wer von euch beiden Fachmännern möchte unseren Zuhörern mal kurz erklären, warum wir nicht glauben, dass der am 2. April erscheint? Wer traut sich?
Thomas, the stage is yours.
Dominik, du Feigling.
Ich weiß gar nicht.
Ich bin nicht X-Men bewandert, sorry.
Ich weiß gar nicht, wann er ursprünglich in die Kinos kommen sollte. Ich glaube sogar schon 2018, wenn man nicht alles.
Ich glaube, das weiß mittlerweile keiner
mehr. Genau, das weiß mittlerweile keiner mehr. Worum geht's denn überhaupt? Ne? Also es geht um einige junge Mutantinnen und Mutanten, die halt beziehungsweise andere denken und sie denken auch, dass sie verrückt sind. Und deswegen halt in die Klapse kommen. Also in die Irrenanstalt, und dort halt behandelt werden, damit ihre Fähigkeiten nicht zu groß werden. Sie entdecken aber trotzdem ihre Fähigkeiten, und das Ganze ist nicht ein klassischer Superheldenfilm, sondern eher mehr Horror. Zumindest war das die grundlegende Idee damals. Dann gab es erste Screenings darüber, die sollen wohl fürchterlich gewesen sein, und deswegen hatte damals noch Fox entschieden dann, dass man das Ganze halt nicht mehr macht, sondern erstmal nochmal Nachdrehs ansetzt. Und wir wissen halt alle, wie das mit Nachdrehs ist. Die sind teuer und auch schwer in der Planung. Und was ist dann passiert? Dann hat Disney Fox gekauft. Beziehungsweise wollte kaufen. Und da hat Fox natürlich erstmal alles auf Eis gelegt, weil sie erstmal gucken wollten, okay, wie läuft der Deal? Dann ist der Deal über die Bühne gegangen. Und Disney hat als erstes natürlich Tabula Rasa gemacht und alle Projekte sortiert und aussortiert und gestoppt und auf Eis gelegt. Und darunter war auch New Mutants. Und alle haben dann schon gedacht so, okay, jetzt kommt das Ding gar nicht mehr. Dann haben sie aber überraschenderweise doch wieder einen Kinostart angekündigt. Und angeblich gab es diese Nachdrehs. Du klär mich auf, wenn ich mich irre, aber ich glaube, es waren 30-40%, die nachgedreht werden sollten.
Ja, es war auf jeden Fall eine stattliche Menge. Ja. Und ich habe auch noch nicht, also das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass der Simon Kinberg, der die X-Men-Reihe seit, glaube ich, Teil 1 mitproduziert, dass der gesagt hat, das Projekt lebt noch und alle sind bereit für die Nachdrehs.
Ja.
Was aber immer konträr ging zu den Meldungen der Darstellerin, unter anderem Herr Macy Williams oder Anya Taylor-Joy, die halt beide relativ offen gesagt haben, ey Leute, wir haben auf ehrlich gar keinen Bock mehr. Und wir haben, und die haben halt auch beide einen Terminkalender, der voll ist, bis zum Rand.
Und die haben auch keinen Plan, wie der Stand ist. Ja. Ne, irgendwie.
Und der Regisseur, dieser Josh Boone, der vorher gedreht hat, das Schicksal ist ein mieser Verräter, der ist halt aktuell auch beschäftigt mit seiner The Stand-Miniserie. Deswegen, es weiß irgendwie niemand, wie der Stand ist. Und ich habe es bislang so verstanden, dass Disney sich einfach denkt, wir haben jetzt diesen Film an der Backe, der ist halt eigentlich fertig, ja. Vielleicht, ich nehme mal stark an, die werden ihn einfach jetzt so veröffentlichen. Ja. Ob es wirklich im April ist, sei dahingestellt, aber ich glaube, dass sie ihn so oder so irgendwann irgendwie veröffentlichen werden. Müssen sie, glaube ich, auch. Ich meine, du kannst mit dem Film ja noch irgendwie Geld machen, wenn du es richtig machst. Ne?
Genau.
Was ich halt auch faszinierend finde, ich habe über diesen Film so viele News schon verfasst. Zum Beispiel, dass Fox auch den Film halt Reshoots haben wollte nach den Test-Screenings, weil die Leute gesagt haben, ach, der ist nicht so gruselig, der ist nicht so gruselig wie S. Ja, das war die Phase, wo halt der erste S rauskam. Beruhig dich, Dominik, beruhig dich. und solche Späße. Und was halt das Ganze auch noch mal so ein bisschen interessant macht und absurd ist, dass es ja schon erst einen Trailer gab vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so.
Ewig her,
der gar nicht toll war. So verkehrt aussah. Ja. Und das Ulkige ist, bei mir im Kino um die Ecke, da hängt seit gefühlt 2 Jahren dieses Teaser-Plakat zu dem Film. Und das ist und das vergilbt. Also das ist ulkig.
Wir sind optimistisch.
Und ich frage mich halt wirklich, was sie da vorhaben. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass Disney so ein bisschen abwarten wollte, wie halt der letzte X-Men, dieser Dark Phoenix, angekommen ist. Und wir wissen es, der kam nicht so gut an. Also weder bei der Kritik noch beim Publikum so richtig. Das ist so eine Sache, man weiß einfach nicht, wo steht dieser Film jetzt? Ja, und es gab dann auch wieder Gerüchte, dass sie irgendwie eine After-Credit-Scene implementieren wollten, wo, glaube ich, Antonio Banderas irgendwie eine Figur spielt, die noch weiter, ach, keine Ahnung, Sinister Six. Und es ist halt wirklich undurchsichtig bis zur Hölle. Und das macht den Film ja gerade so interessant. Und was ich halt so unglaublich schade finde, ist im Grunde, wäre New Mutants halt ein total interessanter Film. Weil allein ja. die Idee aus diesem X-Men-Franchise, einfach mal einen Horrorfilm zu generieren, ist eine gute Idee, wie ich finde. Mhm.
Vor allem das hat mich, also da kann ich wirklich sagen, ich bin bislang jungfräulich, was X-Men angeht. Ich habe keinen einzigen Teil gesehen, werde mich da irgendwann mal drauf stürzen. So per Netflix wahrscheinlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen ersten Teaser gesehen, hatte eine Ohrwurm von We Don't Need Your No Education. Mhm. Und war da wirklich neugierig drauf. Und ich finde das jammerschade, dass der jetzt wirklich, also wenn er jetzt im April wirklich kommen sollte, entgegen sämtlicher Urmächter, die man sich vorstellen kann, dann hat er halt trotzdem 2 Jahre Verspätung.
Ja. Ja.
Und es ist wahnsinnig schade, weil wenn man bedenkt, ich meine, die habe ich auch nicht gesehen, aber es gab ja jetzt auch schon irgendwie X-Men-Serien. Es gab ja Gifted und es gab ja vor allem Legion.
Übrigens eine große Empfehlung für Legion, ja.
Genau, und Legion, die ist ja wirklich völlig aus der Art geschlagen, was natürlich auch an Noah Hawley lag, der ja, weiß ich nicht, der Mann hinter Fargo. Aber das zeigt ja, dass sie durchaus mit den X-Men irgendwie auch Sachen ausprobieren wollten. Und naja, ich meine, man merkt ja auch, wie Disney so mit den anderen Fox-Filmen auch dieses Jahr schon umgesprungen ist. Die haben sie irgendwie am Bein, kotzen die jetzt irgendwie so raus. Und das ist so die Reste-Rampe, also Ad Astra und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und deshalb, zwischendurch gab es ja auch mal Gerüchte, dass er auf Hulu landen sollte, ne?
Das gab's auch, ja. Und ich muss auch gestehen, ich weiß das Budget des Films nicht. Ich glaube, dass der aber nicht so teuer gewesen ist, dieser New Mutants, weil du brauchst ja keine epischen großen Bilder für den Film.
Nee, definitiv nicht.
Und ich glaube auch, dass New Mutants vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür sein könnte, dass Test-Screenings nicht immer zum Positiven für den Film ausfallen.
Mhm. Ja. Ja, wieder Stichwort Ad Astra.
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, also das ist eine der interessantesten und spannendsten Fragen des Kinojahres 2020. Kommt New Mutants? Ich tippe mal, er könnte kommen, aber nicht im April, da bin ich mir sehr sicher. Aber offiziell ist er noch für den 2.4. angekündigt.
Ja.
Ja.
Aber seien wir ehrlich, wenn er natürlich am 2.4. kommt, wird ihn eh niemand sehen. Denn am 2.4. gibt es auch einen weiteren Rückkehrer, der sich auch ein bisschen Zeit gelassen hat. Nämlich ein gewisser James Bond 007, Keine Zeit zu sterben. Der letzte Film, in dem Daniel Craig den Doppelnotagenten spielt. Und wir haben heute Nachmittag den ersten Trailer gesehen. Und ich bin ehrlich, ich hatte nach Spectre nicht so richtig Bock drauf. Aber meine Fresse, der Trailer hat echt reingehauen. Ich habe jetzt richtig Bock auf den Film. Thomas, Wie ist es bei dir?
Genau, geht mir ähnlich. Der versprüht so einen richtig klassischen Bond-Vibe. Ne? Also, das ist einer meiner Lieblings-Bond-Filme in den letzten Jahren ist Skyfall, weil er das schafft, so diese Moderne und das Klassische von Franchise miteinander zu verweben und zu verbinden. Mm. Und der Trailer hat genau dieses Gefühl wieder. Und ich hoffe wirklich, dass er tatsächlich in dem Film auch das widerspiegelt. Und auch die Action-Szenen waren sehr, sehr gut inszeniert in dem Trailer. Und da habe ich Bock drauf. Ich bin jetzt auch wieder echt heiß auf den Film. Ich hatte auch die ganze Zeit so, sollen sie halt einen neuen Bond machen. Spectre fand ich eher lahm, war eine meiner größten Enttäuschungen zuletzt. Aber das war jetzt wirklich so, hui. Und Daniel Craig wird alt. Boah, aber das thematisieren sie auch im Trailer.
Ja.
Ja.
Dominik, du bist doch bestimmt jetzt total gegenteiliger Meinung zu Thomas, oder?
Nö. Okay. Ich freue mich tatsächlich wirklich auf den Film. Das habe ich ja auch schon zu euch gesagt im Vorgespräch letztens, dass dass der und New Mutants halt denselben Kinostart haben, ist halt so bezeichnend, weil bei beiden Filmen war es halt unklar, ob sie überhaupt jemals nochmal kommen werden. Und jetzt haben wir halt, okay, bei New Mutants hatten wir ja auch einen Trailer, aber bei Bond, er wird jetzt kommen. Trotz des wirklich immensen Produktionschaoses, was es ja gegeben hat. Mhm. Ich bin nach wie vor gespannt auf Carrie Fukunaga hinter der Kamera. Da habe ich mich vor einem Jahr richtig gefreut, als es angekündigt wurde.
Ich nicht.
Dass er den machen wird. Echt?
Ja, also wir können ja mal kurz auf dieses Produktionschaos gerne mal kurz eingehen. Das fing halt damit schon an, dass die Rechte an Bond halt neu verhandelt wurden. Also die letzten Bond-Filme hat ja Sony rausgebracht und jetzt waren die Rechte halt wieder zu Verkauf und da gab es halt unglaublich viele Studios, die halt da mitmischen wollten und gewonnen hat Universal. Und das hat halt auch echt gedauert. So, und dann kam halt noch dieses typische so, macht Daniel Craig noch einen? Hat er Bock? Hat er nicht Bock? Ja, das hat ja auch irgendwie gefühlte monatelang so unsere News in Sachen Bond bestimmt. Und dann kam halt die Nachricht, wo ich wirklich dachte, es gibt einen Gott und er mag mich. Als es hieß, Danny Boyle dreht den neuen Bond. Und dachte ich so, das ist so geil, das ist so, ich liebe Danny Boyle. Und dann kam auch die Botschaft, also damit die Meldung, dass Danny Boyle zusammen mit John Hodges, das ist halt der Mann, der halt auch das Trainspotting-Drehbuch geschrieben hat und viele andere Danny Boyle-Sachen, dass er das Drehbuch schreibt. Und dass sie halt einen durchaus diese, ja, wie wurde es gesagt, einen feministischen Bond machen wollen. Mhm. Ich glaube, war das die Aussage. Genau. Und dann, naja, hat es, glaube ich, so einen Monat gedauert und dann war halt klar, okay, Danny Boyle verlässt das Projekt. Wegen der altbekannten kreativen Differenzen und jetzt hat den das Drehbuch, ich glaube, diese typische Bond-Drehbuch gerade geschrieben, unterstützt von Phoebe Waller-Bridges, die ja unter anderem Fleabag gemacht hat, eine großartige Serie, sei hiermit auch erwähnt. Mhm. Und dann ging es halt weiter, dann wurde halt der Fukunaga engagiert, ein toller Regisseur, aber ich bin ja Danny Boyle-Fan, deswegen war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich nicht sagen, aber ist ein guter Mann, keine Frage, und der erste Spider sieht auch echt gut aus. Ja, und dann gab's irgendwie wieder so, wurde der Dreh verschoben, immer mal wieder, dann gab's so Gerüchte, dass der Daniel Craig und der Fukunaga sich nicht grün sind, dass es da Streit gibt, dass Fukunaga irgendwie lieber Red Dead Redemption 2 spielt, als den Film zu drehen, was ich persönlich verstehen kann.
Ich verstehe das auch, ja.
Ja. Und, stimmt, und ja. Der Pascal hat viele Bond-News gemacht und der hat mir immer gesagt, so ey, es ist auch so ein Film, ich glaube auch nicht, dass er jemals kommen wird. Und sie haben ja auch das Startdatum immer wieder verschoben. Ursprünglich sollte Bond, glaube ich, im November 2019 starten. Wir wissen mittlerweile, es wurde nichts. Aber jetzt am 2. April soll er kommen und der Trailer ist da und er wird dann auch kommen und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen gut dieses ganze Produktionswirrwarr aufdröseln können.
Ich glaube, Craig hat zwischendurch auch verletzt, ne? Deswegen.
Stimmt.
Ja. Ich hoffe nicht, dass der total zerschrieben sein wird, weil wenn man jetzt guckt, der hatte 5 Leute insgesamt am Skript gewerkelt, inklusive Fukunaga selbst. Und ja, ich hoffe, dass aus diesem Produktionschaos was Gutes hervorgeht. Also, dass wir da nicht so einen Fall haben wie zum Beispiel bei Quantum Trost, der ja teilweise so ohne Skript gedreht wurde. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich mag Daniel Craig als Bond sehr gerne. Das ist eigentlich so der einzige Bond, der mich wirklich interessiert. Das gebe ich hier offen zu. Ich glaube, dass das eventuell schön abgerundet wird. Also Lea Seydoux ist ja auch wieder dabei. Christoph Waltz wird zumindest so einen Hannibal Lecter-mäßigen Auftritt haben.
Das ist ganz interessant. Das wollte ich aber ansprechen. Es gab ja das Gerücht, dass er wieder mit dabei ist. Und jetzt haben sich im ersten Trailer schon gezeigt, ja, er wird wieder mit dabei sein. Und ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich echt nur so ein 5-Minuten-Auftritt ist.
Ja.
Aber was glaubt ihr, dass sie es jetzt schon zeigen, Blofeld ist wieder dabei? Findet ihr das gut oder seid ihr mehr der Meinung, so, ach, das hätten sich wirklich für einen Film aufheben können, für diesen Überraschungsmoment?
Wenn das eh nur diese 5 Minuten im Käfig sind, ja, who cares?
Ja. Also er wird manche haben ja schon gewitzelt, dass er im Trailer mehr Screentime hätte als in den zu Spectre oder so ähnlich. oder im ganzen Spectre-Film.
Also ich will ehrlich sein, ich fand Spectre ja nicht so besonders toll und einer der Gründe war auch unter anderem Christoph Maria Herbst sagen.
Der war schuld.
Ja.
Sehr gut.
Entschuldigung.
Christoph Maria Herbst. Das ist mein Kollege, der Ernie. Ja. Nee, also ich meine, Christoph Waltz, toller Schauspieler, aber bei Spectre war es so die Rolle, wo ich dachte, so, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich fand auch diesen Reveal, dass er dann Blofeld ist, so, ey Leute, das Ding heißt Spectre. Ihr wollt mir wirklich erzählen, das ist der große Twist, dass er Blofeld ist. Jeder, der sich auch nur minimal mit James Bond auseinandersetzt, weiß doch, dass das Blofeld ist. Und dass die beiden dann auch noch irgendwie verwandt sind oder verschwägert oder mal verheiratet gewesen sind. Oh, das fand ich einfach nur doof. Das fand ich echt einfach nur doof.
Übrigens, ich freue mich, dass Rami Malek mitspielt und als Bösewicht scheinbar, weil das wird richtig toll. Mhm. Und mal eine Zahl zu dem Film. Das Budget von Keine Zeit zu sterben beträgt derzeit, also zumindest nach aktuellem Stand, 250 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich, alle drei Herr-der-Ringe-Filme haben 290 gekostet.
Ja. Hm, also auf mit Bond nach Isengard, ne?
Was sagt ihr denn zu dieser Lashana Lynch? Die taucht ja auch schon im Trailer auf.
Das ist auch noch eine gute Thematik, stimmt, ja. Mhm. Lashana Lynch, die wir ja als Freundin von Captain Marvel kennengelernt haben, im März 2019 im Kino. Ich fand diese, also was ich im Trailer gesehen habe, war das halt so, halt eine neue Kollegin, die ihm halt das Leben so ein bisschen schwer macht und wo es halt so ein bisschen Gefrotzel gibt. Fand ich jetzt weder uninteressant, noch hat es mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber Dominik, willst du vielleicht mal erzählen, warum diese Lashana Lynch schon interessant ist?
Also naja, sie wird ja, also im Vorfeld gab es ja auch schon einige Furore von wegen, dass jetzt eben eine Frau den Doppel-Null-Status hat. Also am Ende von Spectre, Spoiler, ist ja Daniel Craig außer Dienst. Mhm. Und er kehrt dann ja natürlich für den Film wieder zurück. Überraschung, Überraschung. Und dann ist ja vor einiger Zeit durchgesickert eben, dass diese Frau dann jetzt eben den Doppel-Null-Status hat. Und dann fing halt die Spekulation an, wird Bond eine Frau? Und ich muss sagen, nach diesem Trailer, also es wirkt schon wie so ein leichter Staffelstabübergang, ne? Also wer weiß, vielleicht, also wenn man sich zum Beispiel erinnert, Ralph Fiennes wurde in Skyfall auch so eingeführt, ne, dass er eben den Platz von M übernimmt. Er ist ja auch dann hier wieder dabei, das ganze Team ist wieder dabei, sehr, sehr schön. Also auch Ben Whishaw und Naomi Harris, da freue ich mich sehr drauf.
Und Jeffrey Wright schafft sich auch wieder.
Jeffrey Wright, ja. Auch eine schöne Verbindung dann halt. Ich glaube, dass der schönen Bogen schlagen wird, der Film. Besser als Spectre, der Bogen, der war ja wirklich hergeschrieben, aber gut. Ja, aber was meint ihr? Ist das eine Staffelübergabe?
Nein. Also es würde mich nicht stören, aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Ich glaube, da haben die zu viel Schiss. Mm. Und für mich persönlich in dem Trailer, ich meine, der Trailer geht 2 Minuten und sie hat, glaube ich, 4, 5, 10, also ganz kurz ist sie da zu sehen. Das wirkt auf mich auch mehr so wie so fast so ein bisschen wie so ein Buddy-Duo teilweise. Mhm. Ja, weißt du, so zwei, die es nicht leiden können und dann halt lernen müssen, miteinander auszukommen. Und ich wage jetzt mal einfach die steile These, dass James Bond halt irgendwas macht, was dem MI6 nicht gefällt und dann muss sie ihn jagen oder so. Und findet halt heraus, dass er dann doch nicht der Böse ist und oder vielleicht sie ja auch noch eine Verräterin. Ich glaube nicht, dass es eine Staffelübergabe ist, denn dafür. Nee,
ich auch nicht.
Also ich, wie gesagt, ich fände es toll. Ich finde es nicht notwendig, aber ich fände es toll. Nur ganz ehrlich, ich glaube, das werden sie machen aus 2 Gründen. Dafür ist Lashana Lynch zu weiblich und zu schwarz.
Oh, ja.
Und wir wissen halt, welche teilweise ekelhaften Kommentare kommen,
stimmt, ja.
Wenn man berichtet halt eben, dass irgendwie Idris Elba vielleicht der neue Bond sein würde.
Ja, furchtbar, ja. Ne? Ja. Übrigens, ich würde mich freuen, wenn am Ende Ethan Hunt auftaucht.
Ja, why not? Ja.
Aber 2 Fragen noch zu Bond. Die erste, wer glaubt ihr, wird der neue James Bond nach Daniel Craig? Habt ihr da einen Wunschkandidaten? Ich hätte einen.
Ja.
Würde es gefallen, wenn Jamie Bell es wird. Ein Bond, der halt ein bisschen jünger ist und Jamie Bell hat sich mittlerweile auch entwickelt und mir würde das gefallen.
Stimmt, ja. Und das ist ein super Schauspieler.
Ja.
Ja.
Ja, okay, er hat mich überzeugt, ich mach's halt selbst.
Ja, du fängst morgen an zu trainieren, ne?
So, und die Ach, zweite was, ich bin Frage? Der neue Bond, ich bin der neue Bond.
Ja. Erst du bist so gut in Shape, wir können es bestätigen.
Naja.
Aber du hattest 2 Fragen.
Ja.
Achso, ja, ich dachte, ihr habt auch noch Vorschläge für den möglichen Bond-Nachfolger.
Ja, es wurde ja immer mal wieder spekuliert über diesen Damian Lewis tatsächlich. Ne?
Ja.
Den sah man ja zuletzt in Tarantino, also hier Once Upon a Time in Hollywood, sah man ihn ja als Steve McQueen, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, man muss sagen, der hat schon, also die meisten kennen ihn ja wohl irgendwie aus dieser Serie Homeland, die habe ich nie gesehen. Und seitdem ist das halt so immer wieder präsent gewesen, dass viele den halt gerne hätten. Oder Tom Hiddleston ist, glaube ich, raus, wobei ich muss sagen, den könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Ich finde ja auch, also ich finde, um Bond-Darsteller zu werden, muss man auch irgendwie noch nicht so bekannt sein. Ja, also
eben,
Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan und Daniel Craig, die waren halt schon aktiv als Schauspieler, aber die waren noch keine, sag ich mal, A-Liga. Ja, und ich fände es jetzt auch doof, wenn jetzt einen Jude Law nehmen würden oder so.
Mhm, genau. Aber ich habe tatsächlich einen Vorschlag. Und zwar, wenn Sean Connery jetzt irgendwann dann stirbt, dann wird er digital auferstehen und dann machen sie eine Klassiker-Version mit Sean Connery als digital.
Das passt wunderbar zu Bond. Das ist praktisch jetzt Product Placement, was du gemacht hast.
Ja, ich würde jetzt hier auch nochmal unseren Podcast zu diesem Thema empfehlen.
Ja,
Night of the Living Dead Actors. Mhm. Und ja, die Titelidee kommt von Thomas.
Ja.
Gut, dann habe ich meine zweite und letzte Frage zu Bond. Mhm. Essentiell für jeden Bond-Film ist ja der Bond-Song. Ich bin ehrlich, ich fand den zu Spectre richtig scheiße. Habt ihr da vielleicht irgend so eine Band oder einen Interpreten, wo ihr sagt, so cool, das fände ich cool, wenn er, sie oder es den Bond-Song macht? Und Thomas, jetzt sag nicht, dass eine KI das machen soll.
Wobei das auch witzig wäre, aber ich bin beim Bond-Song bin ich raus, mir ist das immer egal.
Okay. Vielleicht ich hätte Scooter oder so.
Oh, das wäre geil. Also,
Bonder. Hyper. Nein, ich hätte als Idee, die ist mir jetzt gerade ganz spontan gekommen, es gab nämlich mal einen Teaser irgendwie im Netz, der rumschwirrte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, da hatte irgendwie, glaube ich, jemand einen Bond-Vorspann kreiert, der ja natürlich auch immer sehr charakteristisch ist für die einzelnen Filme und da irgendwie einen Song von Radiohead drunter gelegt.
Ja, nee, Radiohead haben einen Song für den Spectre gemacht, aber der wurde abgelehnt.
Stimmt,
Weil der halt zu verkopft ist. Ne? Ich meine, ich liebe Radiohead, aber ich konnte schon irgendwie nachvollziehen, aber das wäre nicht schlecht. Ich habe ja irgendwie, ich liebe euch ja mit den Editors. Wenn ihr jemand kennt, dann sagt es vielleicht
Namen her. Ja. Vom Namen her.
Ja.
Oder Adele kommt einfach nochmal zurück. Da wäre ich auch zufrieden mit.
Ja. Oder ein schönes Duett wie bei Quantum Trost. Ich mag den Film nicht, aber das Duett zwischen Alicia Keys und Jack White fand ich sehr gut.
Stimmt, das war gut, ja.
Das war super. Der Vorspann war auch cool.
Ja. Ne?
Wir werden es sehen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir vom einen Geheimagenten zur nächsten. Vor ein paar Tagen erschienen ist der erste Teaser-Trailer zu Black Widow, dem ersten Solo-Film einer Marvel-Heldin, die natürlich gespielt wird von Scarlett Johansson. Der Film ist, glaube ich, ein Prequel, spielt zwischen
Civil War
und Infinity War. Ja, was logisch ist, denn wir wissen halt, wie das Schicksal es meinte mit Black Widow bei Endgame. Soll ich noch eine Spoilerwarnung? Ach Quatsch, also jeder, also bitte. Ja, also.
Ich habe ihn nicht gesehen, der interessiert mich auch nicht.
Gut, Black Widow stirbt in Endgame.
Ja, weiß ich. Ja.
Ah, okay, du bist zu allwissend. Naja, auf jeden Fall, Black Widow kommt am 30. April in die deutschen Kinos und damit startet sie endlich. Offiziell die vierte Phase des MCUs. Und ja, Thomas, du hast den Trailer gesehen.
Mhm.
Und wie fandest du ihn?
Ich würde erstmal tatsächlich fragen, ob der wirklich die vierte Phase einläutet. Dadurch, dass es ja so ein Prequel ist. Und
Ich glaube schon. Ich wage mich jetzt mal zu einer steilen These. Und zwar spielt ja Florence Pugh mit.
Ja, ja, genau.
Die
ja
ähnlich wie diese Natascha Romanoff, also Scarlett Johansson, ja auch aus demselben Ausbildungslager kommt. Und ich nehme stark an, dass sie damit vielleicht die neue Black Widow einführen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, also zum Trailer selbst. Ich war jetzt nicht so gehypt wie andere, die jetzt darunter kommentiert haben, gerade bei uns. Muss aber trotzdem sagen, dass der recht geerdet wirkt für einen Marvel-Blockbuster, was vielleicht auch angebracht ist nach dem Gigantismus, den wir zuletzt hatten. Und der versprüht so einen Winter Soldier-Vibe. Das gefällt mir tatsächlich, weil ich Winter Soldier sehr schätze in der Marvel-Historie. Und wenn der so ein bisschen bodenständiger ist, mehr auf so coole Fights tatsächlich setzt, aber auch gleichzeitig so Thriller-Spionage-Elemente beinhaltet, so wie es augenscheinlich ja der Fall hat, und gleichzeitig so Hintergründe von Natascha an sich erzählt, habe ich da total Lust drauf. Und ich feiere jetzt schon David Harbour als Red Guardian, beziehungsweise als etwas dickliche russische Kampfwurst. Das wird im Trailer auch so gesagt. Ja, alles gut. Ich glaube, das wird richtig lustig zwischendurch, aber gleichsam halt irgendwie cool von der Action her. Und Scarlett Johansson spielt mit und Rachel Weisz spielt mit. Und ich glaube, das wird ganz geil.
Du hast jetzt ernsthaft Florence Pugh vergessen.
Die hast du doch schon erwähnt. Was soll ich sie denn nochmal erwähnen?
Man kann diese
Frau nicht oft
genug erwähnen, Thomas.
Okay,
Florence
Pugh. Wir könnten einen 3-Stunden-Podcast machen, wo wir einfach nur Florence Pugh sagen.
Oh ja, bitte. Wäre ich dabei. Ja.
Aber ich habe Midsommar noch nicht gesehen, von daher bin ich noch nicht so gehypt wie ihr.
Ja, danach wirst du es sein, ey. Ja. Die Frau ist eine Sensation da drin. Ja. Kurz meine 2 Cent zu dem Ganzen. Also, ich bin ja eigentlich durch mit dem MCU. Ich habe mir bis heute Endgame nicht angesehen. Werde ich immer noch aus Komplettierungsgründen machen und dann bin ich fertig damit. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Den Trailer habe ich mir jetzt trotzdem angesehen. Es versprüht einen Vibe von Winter Soldier, zugleich allerdings auch von Red Sparrow tatsächlich, der ja auch schon so als inoffizielle Spin-off gehandelt wurde. Und der Film war leider ziemlich scheiße für mich. Und ja, irgendwie auch so ein bisschen an Luc Bessons Anna, der ja wiederum auch mit Red Sparrow verglichen wurde. Schlecht sieht es nicht aus. Ich habe den Eindruck, dass Florence Pugh eventuell Scarlett Johansson die Show stehlen könnte. Was ich für ein Problem mit dem Ganzen habe, es wirkt irgendwie sehr pflichtschuldig nachgeschoben und es irritiert total, dass man den jetzt bringt nach diesem Endgame-Inferno, weil, keine Ahnung, also es ist schon einfach irgendwie befremdlich, dass man diese Figur, die jahrelang da irgendwie dabei war, dass man die jetzt so stiefmütterlich noch irgendwie mit ihrem Solofilm versorgt und dass Captain Marvel als völlige Newcomerin erstmal direkt ihren eigenen Solofilm bekommt. Also eher halt als Black Widow. Und ich habe ja auch schon von vielen gehört, dass sie teilweise schon manchmal schon fast vergessen haben, dass die in Endgame gestorben ist, weil sich halt alle Spoiler, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe, dass sich alle da halt immer drauf stürzen, ja, Iron Man ist gestorben und ja, wer war eigentlich Black Widow, die interessiert keinen. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass so dieser Prequel-Charakter dem Film so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. Weil es ist klar, dass danach wird nichts mehr kommen von Scarlett Johansson. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er kommt generell zu spät. Und von der Planung her ist es einfach komisch, dass man ihn nicht zum Beispiel letztes Jahr schon gebracht hat.
Ja, ich möchte noch kurz einläuten, ich habe gerade eben gesagt, der erste Solo-Film meiner Marvel-Helden ist natürlich falsch, das war natürlich Captain Marvel. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen. Ja, ich fand den Trailer ganz nett. Ich dachte mir so, Gott sei Dank, David Harbour, anscheinend hast du es geschafft, noch in eine Comic-Verfilmung reinzukommen, die erfolgreich sein wird. Gratulation.
Und die irgendjemand also von, mag.
Ja. Weißt du, vom Red zum Red Guardian. Ich fand, das sah alles, also es sah schon sehr generisch aus, aber auch irgendwie geerdet. Also ich finde diese, so stelle ich mir halt wirklich einen Bourne-Film im MCU vor. Mhm. Weil für so einen richtigen Bourne-Film ist das dann doch schon ein bisschen zu überfrachtet und zu groß, ne? Nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte ein netter Actionfilm werden. Ich sehe es auch wie du, Dominik. Ich finde es ein bisschen blöd, ihn jetzt zu bringen. Und habe mich auch immer gefragt, so, ja, okay, Tony Stark ist tot und Tony Stark ist unglaublich wichtig fürs MCU. Aber denkt auch mal an Black Widow, ne? Und war das nicht auch so, dass die Russo-Brüder die Endgame gedreht haben und auch Infinity War auf die Frage geantwortet haben, warum niemand so wirklich Black Widow hinterher trauert am Ende von Endgame, wo sie gesagt haben, ja, aber die bekommt hier noch ihren eigenen Film. Das fand ich auch eine scheiß Aussage, muss ich verstehen. Nichtsdestotrotz, ich werde mir den angucken, weil ich mir, glaube ich, fast alles angucke. Ich finde es aber auch ganz schön, dass Scarlett Johansson jetzt irgendwie raus aus dem MCU ist. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Ne? Ich glaube, Black Widow wäre nicht die erste Superheldin, die stirbt und dann plötzlich wieder lebt. Ne? Gruß an Superman geht raus. Und ja, Black Widow kann man machen, finde ich.
Florence Pugh.
Brauche ich nicht, stört mich nicht. Und Florence Pugh, nur Florence, wenn du das hörst, bitte tu mir den Gefallen und lass dich nicht komplett von diesem Blockbuster-System vereinbaren. Dreh auch weiterhin so kleine, süße Filme wie Midsommar, Lady Macbeth oder aber natürlich Fighting with My Family.
Oh, der war toll.
Und wenn es dich interessiert, liebe Florence, ich bin noch Single.
Interessant ist ja, das würde ich jetzt noch hinterher schieben, William Hurt ist ja im Film auch als Tiberius Ross dabei, ne?
Ja.
Habt ihr das gesehen? Digital verjüngt, ne? Also das sieht man im Trailer gar nicht so auf dem ersten. Ach, das war
der? Genau.
Das fand
ich dachte immer, oh, das muss der Bösewicht sein. Welchen skandinavischen Schauspieler haben wir jetzt dafür geholt?
Genau. Also das fand ich auch wieder krass. Also es ist so eine gängige Technik einfach mittlerweile. Das wird so, zack, wird das eingebaut, fertig. Das finde ich krass.
Ja. Erneuter Verweis auf unseren, ich krieg den Namen nicht zusammen, unseren letzten Themenpodcast.
Night of the Living Dead Actors.
Genau.
Genau.
Copyright Thomas Rappanek. Okay.
Kurze Frage, was haltet ihr denn davon, dass es da Gerüchte darum gibt, dass Tony Stark hier doch nochmal auftauchen könnte?
Habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Es würde mich aber nicht wundern, aber ich bin ehrlich, ich fand halt Tony Starks Figur schon vor 4, 5 Marvel-Filmen sowas im Auserzählten ausgelutscht.
Und Also, Stu, wirklich, hast du deinen Iron Man Trauerfloor noch, hast du den schon abgelegt, oder was?
Nee, ich glaube, ich war der Einzige in der Presseaufführung, der als diese Beerdigung war, gesagt hat, Gott sei Dank, endlich ist er weg.
Ja.
Also, ich meine, wisst ihr, was witzig wäre? Ja.
Nein.
wir haben ja quasi auch Paralleluniversen mittlerweile, Marvel-Universum. Beziehungsweise zumindest angedeutet, ne? Das heißt, sie könnten auch jederzeit einfach einen Tony Stark zurückbringen. Nur mal so als Anmerkung.
Oh, das ist meine Anmerkung dazu, sorry. Nichts gegen dich, Thomas, aber das ist
das könnte auch passieren, je nachdem, wie Dr. Doodle im Januar abschneidet. Genau.
Bitte nehmt mich zurück, ich komme wieder.
Ja. Aber dann kommt ja doch Sherlock Holmes hoffentlich.
Stimmt, ja, der kommt auch noch, ja, gut.
Da freue ich mich sogar ein bisschen drauf.
Ja.
Okay.
Ich mag ja Downey Jr. auch, aber ich kann ihn seit 3, 4 Jahren nicht mehr sehen als Iron Man.
Ja.
Und eigentlich ist seine Figur seit Iron Man 3 auserzählt. Also es ist so bescheuert einfach.
Ja, aber gut, reden wir nicht wieder über Robert Downey, den haben wir schon im Januar abgefrühstückt mit seinen komischen Tieren. Kommen wir zum Mai, ihr Lieben. Da soll ein Film kommen, wo ich ganz ehrlich sage, nee, der wird nicht kommen, denn er hat immer noch den Status in der Pre-Produktion befindlich. Und zwar natürlich Blond 3 mit Reese Witherspoon. Er sei hiermit erwähnt, er wird nicht im Mai erscheinen, obwohl er immer noch dafür datiert ist. Und mehr kann ich zu dem Film auch nicht sagen.
Sag mal, will ich eigentlich wissen, was du für diesen Platz hier rausgeschmissen hast aus der Liste?
Keine Ahnung, irgendwas von Steven Spielberg, Michael Haneke und Ridley Scott, keine Ahnung. Irgendwas
Unwichtiges. Ja. Ach, West Side Story interessiert mich
eigentlich. Nee, aber ich finde es halt ganz interessant, dass er halt wirklich kommt. Also, dass er kommt, steht wohl fest.
Nur wann?
Wann? Teil 1 und 2 waren, oder vor allem Teil 1 war halt sehr erfolgreich, vor allem in den USA. Teil 2 war dann halt so ein Nachklapp und es gibt auch einen dritten Teil, der aber so eine Direct-to-DVD-Ware ist, wo auch Reese Witherspoon nicht dran beteiligt war. Und der dritte Teil soll jetzt, glaube ich, darum handeln, dass ihre Figur in der amerikanischen Politik Fuß fasst, was ich durchaus interessant finde, wenn man halt sieht, was gerade in der amerikanischen Politik so los ist. Ne? Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass er kommt. Es gibt nämlich noch keinerlei Infos, weder Bilder noch irgendwelche Set-Bilder oder sowas. Ich wollte ihn einfach hier mal erwähnt haben.
Wobei, ich weiß nicht, braucht man, also wie alt ist der zweite Teil? Ich glaube 15 Jahre oder so mindestens.
Ja, also sagen wir ehrlich, gewartet auf den Film haben, glaube ich, wirklich nur 2%, die mit Reese Witherspoon immer nur noch eiskalte Engel und natürlich blond verbinden und die letzten 20 Jahre gepennt haben. Das ist klar.
Ja, die hat sich ja wirklich großartig weiterentwickelt, ne? Also, weiß ich nicht, hier Wild zum Beispiel, ne? Oder jetzt zuletzt auch hier Big Little Lies, die habe ich noch nicht gesehen, aber da hat sie ja sehr viel Lob für erhalten. Jetzt auch hier The Morning Show zuletzt, also die hat sich schon weiterentwickelt und dass sie dann da, das fällt mir auch irgendwie schwer zu glauben. Irgendwie kommt mir das Ganze wie so ein Hoax vor, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also, wie gesagt, Pre-Production-Status, das heißt viel, es kann darunter auch heißen, kommt nicht, aber
So eine Komödie wird schnell gedreht.
Ja, Ich wollte halt einfach mal was Leichtes jetzt haben. Also jetzt hatten wir hier irgendwie Mutanten, Geheimagenten und so, jetzt einfach mal was luftig Leichtes. Ne? Und Außer Thomas hat noch was zu sagen, würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Film jetzt übergehen.
Nein, das macht mich fassungslos.
Gut. Eine Woche später, am 14. Mai, starten zwei interessante Filme. Mal gucken. Mhm. Wir werden es herausfinden. Wollt ihr mit dem Realfilm anfangen oder mit dem Animationsfilm?
Das ist mir vollkommen egal.
Oder ich frage anders. Ja. Über welchen Film wollt ihr mehr schweigen? Über Woman in the Window oder über Scooby?
Also ich auf jeden Fall über Scooby.
Gut, dann fangen wir mit Scooby an.
Toll. Als ob man hier eine Wahl hätte, ey.
Ja, Scooby-Doo kommt in die Kinos. Mhm. Ein Animationsfilm von Warner. Da ist jetzt auch kürzlich der erste Trailer erschienen. Ich mag ja diesen ersten Realfilm von Scooby-Doo, den James Gunn geschrieben hat, mit Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. in der Hauptrolle und Matthew Lillard. Mag den wirklich sehr. Ich habe als Kind auch gerne Scooby-Doo geguckt. Aber jetzt der Trailer, ich glaube, das könnte ganz nett sein, aber da bin ich, glaube ich, auch raus. Das sieht nämlich mir sehr danach aus, dass Warner halt versucht, neue junge Zielgruppe für diesen Hund zu gewinnen. Denn ich glaube, die Serie Scooby-Doo, die gibt es ja, glaube ich, schon seit den 60er Jahren.
Ja. Da gab es so ein Crossover bei Supernatural, habe ich
ja mal genau gelesen. Ja. Und das ist ganz ulkig. Also Scooby-Doo ist ja, glaube ich, auch so eine Erfindung von diesen Hanna-Barberas, die auch Flintstones und die Jetsons gemacht haben. Und es gibt sogar einen Trickfilm, wo Scooby-Doo mit den Wrestlern der WWE irgendwie ein Mystery löst oder so. Das sei auch noch erwähnt.
Ja. Ich kann dazu nichts sagen, ich mag Scooby-Doo nicht.
Ja, super. Ich wusste, der Mai wird schwierig. Also, ich fand, der Trailer sah nett aus, aber nicht so nett, dass ich jetzt sage, juhu, neuer Scooby-Doo-Film kommt. Und ich habe auch das Problem, dass Warner immer wieder versucht, so auch im Animationsbereich was zu reißen. Mhm. Aber sobald es nichts mit Lego ist, haben sie halt echt Probleme. Also, der Smallfoot soll ja sehr gut gewesen sein, zumindest dort Thomas, aber der war ja auch jetzt nicht so der große Erfolg.
Nee, war
er nicht. Dieser Störche, den ich mir mal vor Urzeiten im Kino angesehen habe, der hatte, war auch okay, aber auch kein Erfolg. Und ich glaube, Scooby könnte ein ähnliches Schicksal ereilen.
Also der Voice-Cast ist ja echt, echt gut, wenn man da mal so reinguckt. Ja. Zac Efron, Mark Wahlberg etc. Ne? Aber das sieht so knuffig, kitschig, putzig aus. Und ich musste den Trailer tatsächlich abbrechen. Also nicht nur, weil ich Scooby-Doo nicht mag, sondern auch, weil der Trailer einfach blöd war. Also von daher, ich glaube, das wird ein Animationsflop.
Dass du mir mal sagst, dass du etwas abbrechen musstest, weil es zu knuffig war, das ist aber jetzt auch Wahnsinn.
Es gibt auch dumm knuffig. So.
Das nennt sich ja, Pokémon, gibt's, ja. Das
gibt's wirklich.
Oh. Ja. Also okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem zweiten Film, der ebenfalls am 14. Mai startet. Mhm. Der neue Film von Joe Wright, Regisseur von Abbitte, Die dunkelste Stunde, Pan und vielen anderen interessanten Filmen. Eine Romanverfilmung erwartet uns namens The Woman in the Window. Mit dabei unter anderem Amy Adams. Gott, meine Spiele. Das wird doch sehr interessant. Weiß hier jemand, worum es in dem Film geht?
Ja, handelt von einer Kinderpsychologin mit Platzangst, die Zeuge eines Verbrechens wird.
Genau. Also so ein bisschen hat so einen leichten Hitchcock-Fenster zum Hof-Vibe, ne?
Ja. Allerdings gibt es da auch böse Schatten, die über diesem Film liegen. Er wurde ja verschoben, weil nachgedreht wurde. Und einer der Drehbuchautoren, Tracy Letts, das ist, glaube ich, ein Pulitzer-Preisträger, der sich aber auch immer wieder als Schauspieler versucht. Aktuell kann man ihn als Henry Ford II. In Ford vs. Ferrari im Kino sehen. Hat halt gesagt, dass er mit den Nachdrehs nicht einverstanden war und sie wohl auch sein Drehbuch wohl ziemlich ja so umgeschrieben haben, dass er meinte, das ist nicht mehr sein Skript. Und ich meine, sagen wir ehrlich, Reshoots ist halt gang und gäbe in Hollywood, ja. Aber es gibt halt Reshoots, wo man hört, okay, es war hilfreich, es gibt Reshoots, wo man halt eben nicht so gute Sachen hört, und bei Woman in a Window ist leider der zweite Fall.
Der ist auch wieder so ein Disney-Fox-Opfer, der Film, ne? Der sollte ja eigentlich schon, der sollte, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen, halt pünktlich zur Oscar-Verleihung, und jetzt ist er in den Mai verschoben worden, und ich denke mal, also wenn der gut wird, was ich jetzt gar nicht mal ausschließen will, dann haben sie dem wahrscheinlich um seine Oscar-Chancen gebracht, weil Filme, die im Mai rauskommen, da erinnert sich im Dezember keiner mehr dran. Ja.
Also ich kann halt nur sagen, in Right We Trust, also ich finde, er ist ein fantastischer Regisseur, wenn er das richtige Material hat. Und das ist jetzt, glaube ich, die Voraussetzung für diesen Film. Also wenn die Vorlage kenne ich halt einfach nicht, aber wenn die Vorlage gut ist und das Drehbuch zumindest halbwegs noch gut umgesetzt werden konnte von der ursprünglichen Idee, dann wird das ein Top-Film. So, also mal gucken.
Also von der Besetzung her auf jeden Fall. Ja. Ne? Also Gary Oldman hat er ja gleich mitgenommen nach Darkest Hour.
Der war noch im Campingwagen, hat er so mitgenommen. So.
Genau. Ja, also eben vom Catering rübergeschlappt. Ja, ich hatte eine News zu dem Film geschrieben, dass der halt verschoben wurde. Und das klang schon tatsächlich, ja, das ist Disneys Umgang mit den ganzen Fox-Projekten, ja, ne? Man kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Das ist bitter.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Woche.
Machen wir mal Vollgas, ne?
Und zu dem Film, der jetzt kommt, werde ich mir ein Dosenbier öffnen. Denn der Film, der jetzt kommt, ist einfach, wie ich finde, Dosenbier-Film.
Mhm. Ja.
Wir reden nicht über Fast and Furious 1. Wir reden nicht über Fast and Furious 2. Wir reden nicht über Fast and Furious 3. Wir reden auch nicht über Fast and Furious 4. Reden wir über Fast and Furious 5? Nein. Wir reden über Fast and Furious 6? Nicht.
Wir reden auch nicht über Hobbs and Shaw. Ja.
Wir reden nicht über Fast and Furious 7. Wir reden auch nicht über Fast and Furious 8. Und, wie Dominik schon sagte, wir reden auch nicht über Fast and Furious Präsenz Hobbs and Shaw. Nein. Wir reden über Fast and Furious 9.
Also ganz ehrlich, hätte mir 2001 jemand erzählt, so, ey, hier, Fast and Furious wird voll das geile Franchise mit neuen Titeln, ne? Alter, ich hätte gesagt so, ja, bestimmt, klar, logisch, ne? So.
Aber ich habe damals den ersten Teil und den zweiten im Kino geguckt. Nach dem zweiten Teil war mir klar, das wird nichts mehr.
Ja, genau. Und jetzt?
Ja. Ja, worum geht's in Teil 9? Ich habe keine Ahnung, worum es in Teil 9 geht, aber das weiß keiner. Das weiß auch nicht mehr der Regisseur. Interessant übrigens, Regisseur ist wieder Justin Lin. Das war der die Reihe mit Teil 4, 5 und 6 wirklich, sag ich mal, Box-Office stark gemacht hat.
Genau, zu dem gemacht hat, was es heute ist. Also das kann man
genau
auch so sagen.
Hat mit Teil 5 auch den, wie ich finde, immer noch besten Teil der Reihe gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, der ist großartig.
Ja. Ich hatte ja auch halt wirklich Spaß mit Teil 8. Und bei Teil 9 stelle ich mir eigentlich nur eine Frage. Werden sie diesmal ins Weltall gehen?
Ja, so wie Sharknado, ne?
Vin Diesel in Space. Genau, es gibt ja noch.
Hasselhoff ist noch auf dem Mond.
Genau, also es gibt ja noch kein Material dazu. Also sonst waren sie eigentlich auch früher dran, muss ich gestehen, mit so Bildern, und meistens hat Vin Diesel auch schon vorher irgendwann mal was über gepostet vom Dreh oder sonstiges.
Hat er schon?
Mhm. Okay.
Ja, hat er.
Okay, gut. Dann kommt vielleicht doch mal irgendwann was. Eigentlich ist es doch auch vollkommen egal, worum es geht, oder?
Ich habe da eine Theorie.
Ja.
Also hört mich bitte an, nicht? Also, bevor mich vorgeklärt, hört mich an. Also, Vin Diesel, also seine Figur ist, glaube ich, Dominic Toretto und seine sogenannte Family, ja? Mhm. Die denken, sie haben ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen. Ja. Doch dann kommt Bösewicht X und sagt so, haha, ich will das von euch. Und dann müssen sie halt wieder Rennen fahren oder mit ihren komischen Autos da irgendwas machen und dabei irgendwie ganz Kyrgyzstan irgendwie in Schutt und Asche legen. Und am Ende werden sie gewinnen und sind wieder eine Familie. Und Vin Diesel guckt in den Sonnenuntergang und wir wissen, er denkt gerade an Paul Walker.
Oder okay. Die Regierung kommt, hat einen super krassen Bösewicht, den sie nicht bekämpfen können und brauchen die Hilfe von denen und Hobbs ist gerade nicht da. Und deswegen fragen sie sie und dann müssen sie auch irgendwo auf der Welt irgendwas total zerlegen. Hochhaus oder so. Und am Ende stehen trotzdem wieder alle zusammen und Family und so.
Nee, Thomas, und am Ende das klingt mir ein bisschen zu blöd.
Am Ende gibt es eine Post-Credit-Szene, wo dann angeteasert wird, dass Paul Walker per Digitaltechnik in Teil 10 wieder zurückkommt.
Ja, das wollen sie ja machen.
Oh. Okay, Spaß beiseite. Tatsächlich ist Fast and Furious 9, glaube ich, so mit einer größten Blockbuster-Starts, den wir im ersten Halbjahr 2020 vorgesetzt bekommen werden. Und der wird garantiert auch wieder locker die Milliarde sprengen.
Ja.
Aber es gab im Vorfeld ja auch wieder ein paar Querelen. wir erinnern uns, dieses Jahr, also 2019, kam ja das erste Spin-off Hobbs & Shaw. Mhm. Was ja wohl dazu geführt hat, dass es innerhalb der sogenannten Fast and Furious Family ein bisschen Beef gab, weil ja Dwayne Johnson so sein eigenes Süppchen kocht, was Vin Diesel nicht gefällt.
Aber sind die nicht schon wieder dicke?
Sie haben sich mittlerweile wohl wieder versöhnt. Also ganz ehrlich, weil zwei Glatzen, die haben nicht lange Streit.
Aber auch dann wieder sehr schnell.
Ja, also das, sie teilen sich wieder das Poliertuch, glaube ich. Also das.
Ja. Sie gehen nicht mehr zum gleichen Friseur, das war die Lösung.
Ja. Jedenfalls Teil 9, wieder unter Regie von Justin Lin, das haben wir schon gesagt, ist auch interessant, weil der Drehbuchautor Derek Morgan, der, glaube ich, jetzt die letzten gefühlten 27 Teile geschrieben hat, wohl da jetzt auch nicht mehr mitarbeitet, sondern halt für das Spin-off jetzt aktiv gewesen war, wo Universal ja schon, glaube ich, die Hoffnung hatte, dass sie da ein bisschen mehr Kohle machen. Aber ich glaube, also Hobbs & Shaw war sehr erfolgreich, blieb aber wohl studiointern, so habe ich es munkeln hören, hinter den Erwartungen zurück.
Ja, also 760 Millionen weltweit. Das ist halt nicht Fast and Furious Standard.
Aber ausreichend. Ich glaube, wir alle drei würden uns mit so einer Summe schon zufrieden geben,
ja,
oder?
Definitiv.
Ja, ja.
Also
einmal im Monat, ja.
Ja, in Teil 9 gibt es auch vier neue Figuren, weil der eine Wrestler, also Dwayne Johnson, halt keine Lust mehr hat und keine Zeit mehr hat, macht jetzt halt eben John Cena. Das finde ich
fast
sehr interessant.
Dasselbe, ja.
Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der ultimative Wrestling-Crack, aber ich kenne mich so ein bisschen aus und ich finde, dass John Cena auch Potenzial hat, weil der ähnlich wie Dwayne Rock Johnson auch so dieses Charisma mit sich bringt.
Auf jeden Fall,
Von daher bin ich da schon positiv gestimmt, dass der jetzt mit an Bord ist. Charlize Theron ist wieder mit dabei, die ja im Teil 8 die Bösewichtin war. Und wir kennen Fast and Furious, das heißt, in Teil 9 wird sie dann wahrscheinlich die Gute sein.
Helen Mirren ist auch dabei.
Genau. Jason Statham, weiß ich jetzt gar nicht, ob der dabei ist oder nicht. Ich weiß nur, dass Dwayne Johnson nicht dabei ist.
Ja.
Und ich frage mich auch, was glaubt ihr, werden da auch wieder total schnelle Autos dabei sein?
Ja.
Unter anderem.
Schnelle Boote diesmal.
Oh. Michael Rooker ist auch drin.
Ja, stimmt, Michael ist auch da. Ja, es ist. Und Jordana Brewster ist auch viel mit dabei. Das war ja die Ehefilmfrau von Paul Walker. Mhm. Und letztens kam auch irgendwie die Nachricht, dass sie, glaube ich, oder dass eventuell Paul Walker auch im 9. Teil wieder mit dabei ist.
Oh.
Weil er halt eben digital wieder dazugeholt wird. Was wir davon halten, das haben wir in einem Podcast erzählt, der heißt Night of Living Dead Actors. Ich sag's nochmal, Titel IG Thomas Repening. Ja, ich find's gerade erstaunlich, dass ich gefühlte fünf Minuten über Fast and Furious rede, ohne wirklich zum Kern zu kommen, weil ich weiß auch nicht, was da kommt. Also ich meine, es ist halt Fast and Furious, seien wir ehrlich.
Ja. Was ich mir lieber über natürlich Blond 3 geredet.
Ja. Also ich muss auch gestehen, Ich werde mir den angucken, aber ich finde es halt ganz komisch. Teil 5 ist halt super. Teil 8 mochte ich auch, aber, oder war es Teil 7? Nee, Teil 8 war es. Aber jetzt Teil 6 und 7 von Fast and Furious fand ich halt eher so lasch. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Mhm.
Wie steht ihr eigentlich zu dem Franchise? Dominik, komm, sei ehrlich, ne?
interessiert mich nicht.
Ach komm.
Ich mag den.
Ach nee, erzähl mir doch keinen. Du rasierst ja Anfang Mai den Kopf und dann gehst du mit dem Poliertuch ins Kino, weißt du?
Ich mag den Fast Five tatsächlich. Mhm. Ich finde, den kann man sich sogar angucken wie einen eigenständigen Film. Ja. Und Justin Lin ist ein wirklich, wirklich, wirklich toller Action-Regisseur. Dass er jetzt allerdings weiterhin in diesem Franchise bleibt, ärgert mich.
Oh, vielleicht kann man das verbinden, dass er aus Fast and Furious einen Horrorfilm macht.
Oder, nein, er verbindet es mit Star Trek. Das hat er doch auch gemacht. Ihr meintet doch gerade, die gehen ins Weltall.
Stimmt,
dann wird das ein Crossover mit Star Trek.
Also ich sag mal so, Horrorfilm aus Fast and Furious. Ich glaube, einige anspruchsvolle Kinobesucher, für die ist Fast and Furious ein Horrorfilm.
Ja,
ja.
Stimmt. Ja?
Ja. Ich glaube,
wir sie kassen auch noch Florence Pugh, ey.
Ja. Ich glaube, wir sollten den Film verlassen. Es wird nicht besser.
Ja, es ist wirklich besser. Nein.
Okay. Tja, schade. Ich dachte, wir machen da so 3 Stunden drüber, aber okay. Dann, eben nicht. Aber wir werden sehen, was ihr davon habt, wenn der Film dann 2021 Oscars gewinnt. So. Fürs beste Drehbuch. Ja, am selben Tag, am 21. Mai, startet außerdem noch Greyhound. Film von einem Regisseur namens Aaron Snyder, von dem habe ich zuvor noch nie was gehört. Das Besondere an dem Film ist aber nicht sein Autor, sondern sein Hauptdarsteller, der zeitgleich auch der Drehbuchautor ist. Und da haben wir ihn wieder, nämlich Tom Hanks. Mhm. Wer von euch kann mir erzählen, worum es in Greyhound geht?
Also ich glaube, viel ist nicht bekannt. Also es basiert ja auf dem Roman von C.S. Forrester. Mhm. Und dreht sich halt um den Zweiten Weltkrieg, um ein Kriegsschiff und Kampf gegen Nazis. So, und Tom Hanks wird vermutlich den Kapitän spielen, der dann quasi so ein bisschen auch so Selbstzweifel hat. Ja. Aber ich glaube, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich auch nicht die Vorlage einfach kenne. So.
Ja. Dominik, du hast nicht zugegebenerweise in den letzten 2 Stunden Greyhound das Buch gelesen, oder?
Ich habe es überflogen. Nee. Und den Klappentext gelesen und die Bilder angeguckt. Nein, okay. Klingt nicht uninteressant tatsächlich. Also ich weiß da nicht sonderlich viel drüber. Es ist ja außerdem noch im Cast, ja gut, Elizabeth Shue, die kennt man jetzt nicht mehr wirklich.
The Boys hat sie noch mal gespielt.
Ach so, ja gut, dann hat sie wieder einen Karrierekick gehabt, weil ich kenne sie eigentlich nur aus Hollow Man und dann ist sie, ja egal. Stephen Graham ist außerdem noch drin, den haben wir ja zuletzt in The Irishman gesehen. Mhm. Mit kurzen Hosen. Ob er die hier auch haben wird, bleibt abzuwarten. Ja, klingt vielversprechend. Also Tom Hanks, muss man ja sagen, ist ja eigentlich meistens ein Garant für grundsolides Kino abseits von Dan Brown. Ja, kann ich echt nicht viel zu sagen. Also ob man jetzt natürlich schon wieder einen zweiten Weltkriegsfilm braucht, sei mal dahingestellt. Ich finde zum Beispiel jetzt sehr toll, dass wir jetzt halt mit 1917 mal was zum Ersten Weltkrieg bekommen, aber mal abwarten, klingt nicht völlig reizlos tatsächlich.
Was ich interessant finde, ist einfach die Vorlage von C.S. Forrester. Ne? Also den kennt ihr höchstwahrscheinlich durch viele Filme, aber so das meiste von ihm ist so African Queen, ne? Die Verfilmung, das basiert halt auch auf einem Buch von ihm, ne? Und er hat mehrere, also des Königs Admirals zum Beispiel, etc. Also es sind wirklich Filme, die man auch, also Klassiker, ne? Und er hat immer ein richtig tolles Abenteuergefühl in seinen Filmen drin. Und das mit Tom Hanks in Verbund mit dem Zweiten Weltkrieg-Setting, da bin ich schon interessiert, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Klingt nicht.
Also ich bin ehrlich, ich habe das erste Mal von dem Film vor 1,5-2 Jahren gehört und da dachte ich halt wirklich, Greyhound, das ist doch diese Busmarke in den USA, weißt du, die wo die Leute sich in meinen Film so reinsetzen und dann halt einmal durch das ganze Land in 2 Minuten fahren. Mhm. Und dachte tatsächlich, es geht vielleicht darum. Und ich bin ehrlich, ich finde diese Idee irgendwie aktuell interessanter als das, was ich bislang vom Film weiß.
Tom Hanks fährt Bus.
Und am Ende ist das Ganze noch ein Fast and Furious Spin-off, ne?
Ganz ehrlich, ich warte immer noch auf einen Film namens Bus Driver, so eine neue Interpretation des Taxi Drivers, so während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden, dann wen laberst du an, ja? Aber gut, das ist nur meine Fantasie. Seien wir ehrlich, ich glaube, wir drei sind uns einig, Greyhound kann echt guter Film sein.
Ja.
Aber, also zumindest von der Besetzung, aber ich weiß nicht, wer Aaron Snyder ist oder was der vorher gemacht hat. Mir ist er kein Begriff. Mal gucken, vielleicht wird es ein guter Film, vielleicht wird es kein guter Film, aber zumindest von der Besetzung und halt eben, dass Tom Hanks das Drehbuch geschrieben hat, das macht den Film schon interessant, aber
ja. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Perspektive sein wird, ne? Also es ja. dreht sich ja irgendwie tatsächlich um einen Konvoi, den, wo er dann der Kapitän davon ist, ne? Und die werden halt angegriffen von U-Booten. Und das kann man wirklich schon sehr spannend auf 2 Stunden erzählen. Mal gucken, keine Ahnung.
Ja, das sehe ich genauso wie ihr, leider. Okay, gut, dann lassen wir mal den guten Tommy mit seinem Greyhound in Ruhe und kommen eine Woche später, 28. Mai, kommt endlich Artemis Fowl in die Kinos. Der neue Film von Kenneth Branagh, der eigentlich ja schon diesen Oktober starten sollte. Ja. Dann hat aber Disney relativ ja, überraschend gesagt, wisst ihr was, im Oktober bringen wir Maleficent 2 in die Kinos und verschieben dafür Artemis Fowl auf den Mai. Das heißt, sie haben noch ein bisschen Zeit, den Film zu überarbeiten, denn ein erster Teaser ist ja schon vor ein paar Monaten erschienen. Das sieht schon sehr spezialeffektlastig aus.
Der Film ist mir ein Rätsel, muss ich gestehen. Weil ich kenn die Vorlage nicht. Und diese Welt ist so richtig krass, crazy, verrückt. Und ich weiß nicht, wie das als Film funktionieren wird. Was ich so gelesen hatte, sind da auch viele skeptisch, auch die Vorlage sehr gut kennen. Aber Kenneth Branagh, also der wird das, glaube ich, schon gerade visuell und aber auch erzählerisch von Figuren her sehr, sehr gut machen. Weiß aber nicht, was mich erwartet. Das ist irgendwie, das wird so ein crazy Ding, glaube ich.
Ich habe hier ein bisschen Schiss. Ich habe die Vorlage auch nicht gelesen, habe mir aber so ein bisschen Grundwissen angeeignet und habe im Bekanntenkreis eine Person, die wirklich alle Bücher gelesen hat und großer Fan ist. Mhm. Also für die ist Artemis Fowl noch größer und wichtiger als Harry Potter.
Ja.
Und auch diese Person hat mir gesagt, sie freut sich auf die Verfilmung, aber sie hat halt ein bisschen Angst, weil es eben von Disney ist. Und diese Vorlage sieht halt sehr kindlich aus, aber die geht wohl noch mehr ins Eingemachte und ist eigentlich noch düsterer und bizarrer als halt Harry Potter. Und deswegen, also mich interessiert die Verfilmung sehr, einfach weil ich glaube, es könnte eine interessante Fantasy-Welt sein, die da aufgemacht wird. Ich erwarte aber tatsächlich jetzt keinen großen Quantensprung in dem Genre. Ich glaube, das wird eine relativ safe Sache, dass eben Mutti Fati und der kleine Sohn Benjamin ihren Spaß haben können.
Ich glaube, dass der ein ganz böser Flop wird. Der könnte so das werden, was damals der Goldene Kompass auch war. Ich glaube nicht, dass das im Disney-Rahmen funktionieren wird. Der Film kommt einfach auch viel zu spät. Das ist ja jahrelang angekündigt gewesen.
Oh ja, das stimmt, ja.
Und jetzt ausgerechnet unter Disney und auch noch mal verschoben, was auch kein gutes Zeichen ist. Interessieren tut er mich tatsächlich, auch wenn, ja, es ist halt weiteres Franchise wird aufgemacht, aber mal gucken. Also ansehen würde ich mir den, glaube ich, schon in der PV auf jeden Fall. Ich glaube, dass er ja schon leider zum Scheitern verurteilt ist, trotz toller Vorzeichen. Ich meine, der Cast liest sich richtig toll, da hat weiß ich nicht, so direkt nach dem Dreh von Orient Express hat Kenneth Branagh irgendwie seine halbe Besetzung hier wieder reingebracht. Und Orient Express kommt ja dann, glaube ich, dann auch schon im Oktober, Tod auf dem Nil, genau. Also da merkt man schon wirklich, wie lange das gedauert hat. Ne?
Ja. Also, was ich übrigens total lustig finde, der erste Trailer oder Teaser-Trailer kam im November 2018 raus und zwar in zwei Fassungen, also einmal auf deutscher Sprache, einmal auf englischer Sprache und Disney Deutschland hat den deutschen Trailer mittlerweile wieder entfernt. Aber also ich glaube schon, dass der Film schon Potenzial dazu hat zu floppen, ja, weil die Vorlage glaube ich hierzulande nicht so bekannt ist wie jetzt Harry Potter oder Herr der Ringe. Ich glaube aber, dass Disney da schon genügend Marketing reinbuttert, dass zumindest ein rudimentäres Interesse geweckt wird. Und ich glaube, also ich kenne die Vorlage nicht, aber ich finde die Vorlage, was ich gelesen habe, sehr interessant und deswegen gebe ich ihm eine Chance. Aber ich habe halt die große Angst, dass es dann doch zu sehr disneyfiziert wird.
Ja, die Vorzeichen erinnern mich teilweise, das ist jetzt ein harscher Vergleich, aber es erinnert fast schon echt ein bisschen an John Carter, wenn ich ehrlich bin. Das so ein Film, der irgendwie jahrelang auf Halde lag und auch noch, also bei John Carter war es ja noch extremer, der wurde ja unter ganz anderen Leuten gegreenlightet und die dann am Drücker saßen bei Disney, die wussten überhaupt nichts damit anzufangen und haben den einfach so durchgepäppelt.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn Artemis Fowl so floppen sollte wie John Carter oder Lone Ranger, Disney war in den letzten 3 Jahren so erfolgreich, ich glaube, das kümmert ihn fort.
Ich frage mich halt generell, ob die überhaupt der Film einen Furz kümmert, wenn ich ehrlich bin, aber ja.
So wie Dora und die Goldene Stadt. Der ist ja auch quasi jetzt gekommen und wieder verschwunden.
Ja. Wollen wir den guten Artemis mal laufen lassen und warten, bis er Ende Mai rauskommt? Sehr gut. Ja. Ebenfalls am 28. Mai kommt ein Film noch raus. Ich sag mal so, ihr seid mit Freunden unterwegs und wollt euch eine gute Zeit machen, aber habt jetzt keinen Bock auf irgendwie, was ich so einen Abend in der Kneipe mit Bowling spielen und danach irgendwie noch, was ich, Raclette oder so. Denkt euch lieber, ach verdammt, wir haben doch noch hier diese LSD-Drops da. Dann mein Vorschlag, geht ins Kino, nehmt die LSD-Drops und setzt euch in SpongeBob Schwammkopf eine schwammtastische Rettung. Weil, also der erste Trailer kam jetzt und meine Fresse, ich muss ja gestehen, irgendwie habe ich echt Bock drauf.
Ich auch, ja.
Okay, dann, ich glaube, ihr müsst euch darüber unterhalten, weil ich habe mit SpongeBob noch nie was zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, ich bin da vollkommen raus. Okay,
dann
ich weiß
nur,
dass Keanu Reeves dabei ist.
Ja, dann stelle ich Dominik eine Frage. Dominik, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer?
SpongeBob Schwammkopf.
Wer ist Saugstark und Gelb und
Verseher? Achso, ja, genau. Ja.
Okay.
Wenn der Sinn nach Pazifik im Blödsinn euch steht, so jetzt ist gut hier.
Ja, genau.
Film hat ja im Vorhinein auch ein bisschen für Furore gesorgt, weil wir ja jetzt endgültig einen anderen Animationsstil haben, also nicht mehr klassisch 2D, sondern eben so diese, ja, wie nennt man das?
3D, ne?
Ja, aber aber nicht so hundertprozentig tatsächlich. Es hat noch so einen gewissen, es ist schon irgendwie eine interessante.
Nennen wir es einfach 2,5D.
Genau, 2,5D. Und ich muss gestehen, ich mag diesen neuen Stil tatsächlich und bin gespannt auf den Film. Also ich mochte den zweiten nicht so gerne, dafür allerdings den ersten.
Ja.
Ja, da stehe ich auch zu. Und weil der einfach so anarchisch blöd ist, dass er geil ist. Und der Trailer hat mich jetzt tatsächlich sehr an den ersten erinnert und deshalb, also ist jetzt nicht so, dass ich dem jetzt mega entgegenfieber, aber allein das mit Keanu Reeves, das ist so herrlich drüber, dass es echt geil ist.
Ja, und sie haben das ja auch gemacht. Ich glaube, im ersten Teil war der Stargast der David Hasselhoff, im zweiten war es Antonio Banderas und jetzt ist es Keanu Reeves. Also
ja.
Im vierten Teil ist es dann wahrscheinlich Robert De Niro. Ja.
Ja.
Grob zur Story, es wird halt erzählt, wie SpongeBob und seine Hausschnecke Gary sich kennenlernen und dann wird, glaube ich, so ein bisschen in die Zukunft gesprungen und dann ist Gary verschwunden und SpongeBob muss sich mit seinem besten Freund und Genialisten Patrick auf die Suche nach dem Tier machen. Ich glaube, das ist die Handlung grob beschrieben. Und der erste Trailer war wirklich schon so ein Rausch der Farben und des Schwachsinns. Und ich muss gestehen, ich habe früher wirklich gerne SpongeBob geguckt, dann habe ich mich einfach so überguckt. Ja. Ich glaube, die werden ja immer noch produziert, die Folgen, meine ich.
Ja,
aber
auch wenn Steven Hillenburg mittlerweile verstorben ist.
Gott hab ihn selig, genau.
Ja.
Aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da wirklich 90 Minuten meinen Spaß mit haben werde. Ich kann aber auch jeden verstehen, wie jetzt Thomas, der sagt so, Leute, sorry,
ich bin raus.
Keine macht den Drogen, genau. Ich bin raus. Ja. Ne? Aber ich glaube, das könnte echt eine kurzweilige Gaudi sein. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, nach dem Kinobesuch hat man irgendwie Bock auf was Schwarz-Weißes ohne Ton. Ja?
Ja, da guckt man sich Lighthouse auf DVD an.
Genau.
Was mich so ein bisschen ernüchtert hat tatsächlich, dass die Story eigentlich eine aufgeblasene Episode ist, die es schon mal gab. Also es gab ja schon mal eine Folge, wo Gary irgendwie weg war. Ich glaube, das war so ein Special oder eine Doppelfolge, ich weiß nicht mehr genau. Und das wirkt jetzt einfach halt wie die aufgeblasene Kinovariante davon. Aber kann trotzdem sehr spaßig werden. Und wie gesagt, ich weiß nicht warum, ich mag diesen neuen Animationsstil irgendwie.
Also so einen ähnlichen Wechsel hatten wir ja auch schon vor 2-3 Jahren, als sie wieder Asterix gemacht haben. Mhm. Da haben sie ja auch auf dieses 2,5D oder 3D, nennen sie es einfach mal, gewechselt. Ich muss gestehen, am Anfang dachte ich so, ach, es hat keinen Charme, aber ich finde, man gewöhnt sich recht schnell dran.
Ja.
Ich glaube, man muss halt einfach es schaffen, dass man trotz der Tiefe, also jetzt nicht der Figuren, sondern einfach des Bildes, halt immer noch diese Essenz, diesen Charme beibehält. Und zumindest im Trailer hatte ich das Gefühl, das haben sie geschafft. Und ich meine ganz ehrlich, selbst wenn sie es nicht geschafft haben, da ist Keanu Reeves in dem Busch. Oder als Busch. Ja? Thomas, was willst du denn noch mehr?
Ich sehe gerade, stellt euch mal so John Wick-Szenen mit diesem Busch vor. In der IMDb steht 6. August als.
Genau, ich wollte gerade nämlich sagen, es kann nämlich sein, dass er gar nicht im Mai kommt, weil scheinbar ist da schon ein neues Startdatum da. Das müsste natürlich auch hier bestätigt werden.
Also der erste Trailer ist ja gekommen und da stand halt eben Mai von Paramount.
Genau.
Deswegen, also wie gesagt, ich wiederhole es, alles ohne Gewehr, aber hiermit ist SpongeBob erwähnt worden. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das mit dem Mai fix ist, aber andererseits, wenn der erst im August kommt, super, dann können wir in der zweiten Halbjahresvorschau 2020
nochmal, okay.
Ja, gerne.
Dann versuche ich nochmal den Trailer zu gucken dann.
Ja. Paramount, wenn ihr das hört, könntet ihr ihn bitte dann vom 6. August dann verschieben auf den 20. Februar 2021. Das wäre toll. Ja. Dann schaltet er zeitgleich mit Natürlich Blond 2 und New Mutants.
Oh, Thomas, warte ab, bis dein Sohn ins SpongeBob-Alter kommt.
Nein, niemals.
Doch. Keine Sorge.
Alles klar, ich werde dem Kleinen was zu Weihnachten schicken.
Diesmal kein Pikachu.
Okay, ihr Lieben. Damit lassen wir den Mai hinter uns und kommen zum letzten Monat unserer Halbjahresvorschau 2020. Und tatsächlich gibt es da nur 2 Filme, die ich rausgesucht habe. Mhm. Und bei dem einen, der am 4.6. kommt, ist es ein bisschen schwierig. Denn, wie gesagt, wir nehmen das jetzt hier auf am 4.12. und in 4 Tagen, am 8.12. soll der erste Teaser oder Trailer erscheinen. Und ich rede von Wonder Woman 2 oder wie er eigentlich heißt, Wonder Woman 1984. Ja. Wieder inszeniert von Patty Jenkins. Mhm. Wieder mit dabei Gal Gadot und Chris Pine, auch wenn der im ersten Teil ja eigentlich über die Wupper gegangen ist. Aber who cares?
Spoiler!
Ach bitte, also ich meine, ganz ehrlich, du manchmal sagst du Spoiler und dann kommt wieder so irgendwie erzählen, wie Spectre ausgegangen ist, sagst du gar nichts.
Das ist bei dir
schon sehr, sehr sympathieabhängig, nicht wahr, Dominik?
Aber ganz ehrlich, wen kümmern eigentlich noch Figuren im DC-Universum? Die machen doch sowieso, was sie wollen.
Ja.
Naja, also ich finde jetzt, bei Joker hat mich die Figur sehr interessiert und bei Shazam auch tatsächlich. Und ich will es gar nicht sagen, aber auch irgendwie bei Aquaman.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern wann wer tot ist und wer von wem gespielt wird und wann wer wiederkommt.
Ach so, ja.
Ja. Am krassesten ist ja bei The Suicide Squad, da blickt da wirklich keiner mehr durch.
Ja, aber das hat mir ja auch schon alles im Februar abgehandelt. Ja.
Genau.
Ich sag's ehrlich, ich habe Wonder Woman ich habe den in der Presseaufführung, glaube ich, war es gesehen und fand den gut. Dann habe ich ein paar Monate später nochmal geguckt auf DVD und da fand ich ihn nett. Und dann habe ich ihn zum Start auf Netflix nochmal gesehen. Hätte ich nicht machen sollen.
Ja, ich glaube, der lässt stark nach. Ich finde ihn immer noch an manchen Stellen gut, gerade die Kämpfe in den Gräben beziehungsweise die Befreiung des Dorfes. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mhm. Also die Action ist auch sehr gut gemacht, bis auf das Finale. Das ist einfach so grotesk überpowered. Und ich bin der Meinung, irgendwo schon gelesen zu haben, dass es Screenings dafür gab, also Test-Screenings. Mhm. Und die Leute mäßig begeistert waren. Ich finde das Setting ganz interessant mit den 80er Jahren, weil das nochmal so einen Sprung macht und sie setzen ja auch bei den Postern etc. so auf krasse Farben. Also es wird, glaube ich, so ein Retro-Ding. Wobei man natürlich die Frage stellen kann, packen sie da jetzt überall so 80er-Jahre-Retro-Scheiß rein? Guck mal hier, wir sind in den 80ern. Guck mal hier, 80er, so wie es Marvel jetzt auch gemacht hatte. Und ja, und ich weiß auch schon, wie sie Chris Pine zurückbringen werden. Irgendwie wird da jemand was erzählen von wegen, oh, Superbösewicht, Zauberkräfte, wir transportieren ihn jetzt in die 80er Jahre und plötzlich ist er wieder da und dann trifft sie auf ihn. Und ja, also so wird es irgendwie ablaufen. Es ist relativ, also jetzt, also wenn ich das so sage, klingt schon uninspiriert. Vielleicht wird der Film auch so. Hab aber immer noch Hoffnung, dass Patty Jenkins weiß, was sie da tut und trotzdem den coolen Film macht.
Ja, ich bin kein großer Fan des ersten Teils. Ich halte den noch neben Aquaman zu einem für einen der besseren Filme. Was nicht heißt, dass es ein guter Film ist. Den ersten Teil halte ich für überhaupt keinen guten Film. Und ich muss zugeben, ich finde den zweiten dahingehend interessant, dass Patty Jenkins jetzt eigentlich wirklich erstmal was zeigen muss, weil ich hatte das Gefühl, dass der erste Teil teilweise förmlich, also dass sie da förmlich Ghost-Regie für Zack Snyder geführt hat, insbesondere im Finale. Und da Zack Snyder jetzt komplett raus ist und auch nicht mehr am Drehbuch beteiligt sein wird, wird das dahingehend durchaus interessant. Das mit Chris Pine finde ich total albern, ehrlich gesagt, total erzwungen. Hans Zimmer macht jetzt wieder selber die Musik, obwohl er eigentlich gesagt hat, dass er nie wieder Superheldenfilme machen will, aber das wissen wir ja schon seit diesem Jahr mit Dark Phoenix.
Money.
Ja. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht wird er besser als der erste Teil, aber Man weiß einfach nicht, DC Quo Vadis, ey, wirklich. Also, ja.
Also ich würde noch erwähnen, dass wahrscheinlich der Bösewicht gespielt wird von Pedro Pascal. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Pedro Pascal? Das ist der Mann, der vom Mountain in Game of Thrones den Kopf zermatscht bekommt und seitdem im Star Wars Welt nur noch mit Helm oben läuft.
Ach so, jetzt verstehe ich.
Ja, also obwohl der Gegner ist doch, glaube ich, diese Cheetah von Kristen.
Genau, Wick gespielt, das, ne? Darauf wollte ich eingehen. Kristen Wiig spielt diese Cheetah und ich habe irgendwo gelesen, dass Pedro Pascals Figur so eine Art Gott ist, der Wünsche erfüllt und das irgendwie zusammenhängt, dass er also wahrscheinlich Cheetah irgendwie manipuliert, dass sie irgendwie gegen Wonder Woman und irgendwie sowas. Und ich muss gestehen, ich mag Pedro Pascal, vor allem, wenn er mal keinen Helm aufsetzt. Und Kristen Wiig als an Anführungszeichen Antagonistin finde ich eine interessante Wahl, vor allem als Gepardin, weil ich mag Kristen Wiig sehr. Ich finde, das ist eine tolle Schauspielerin, eine auch sehr komische Schauspielerin, die mit Komik umzugehen weiß. Und deswegen bin ich halt gespannt, wie sie das machen wird jetzt in Wonder Woman 1984. Das könnte wirklich interessant werden. Sehr interessant
ich
sogar.
Ich finde Cheetah als Charakterin übrigens nervig, muss ich sagen.
Egal. Ich kenne Cheetah als Charakterin halt nicht. Ich weiß halt nur, es ist eine Frau, die denkt, sie ist ein Gepard. Also, ne, ich meine, seien wir ehrlich, die meisten Superheldenfiguren oder Superschurkenfiguren sind ein bisschen peinlich. Also, da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Wenn es halt gut gemacht ist, ist es halt gut gemacht. Das mit Chris Pine. Irgendwie finde ich es ganz schön, dass er wieder dabei ist, weil ich fand die Chemie zwischen den beiden ganz stimmig.
Das stimmt, ja.
Ja,
das stimmt. Und ich finde es auch ganz gut, dass er jetzt in den 80ern spielt. Nein, nicht, weil ich denke, cool, noch ein bisschen 80er-Nostalgie hatten wir in den letzten Jahren jetzt nicht so häufig, sondern weil ich glaube, dass das vielleicht einfach ein interessanteres Setting für mich zumindest ist, als jetzt der erste oder was, erste Weltkrieg war es, ne?
Ja, das weiß man bei dem Film gar nicht, weil die Deutschen werden da schon für mich wie Nazis dargestellt, aber gut.
Ich mich noch freue, ganz kurz, also was ich mir auch vorstellen kann, es gibt ja noch nicht so viel zum Inhalt, ne? Aber auf den ersten Plakaten und Postern und sowas sind immer wieder Medien, also Bildschirme mit Fernsehprogrammen und sowas zu sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da vielleicht in die Richtung Medienkritik gehen, dass der Bösewicht vielleicht versucht, darüber die Massen zu manipulieren und unter seine Kontrolle zu bringen. Das ist jetzt auch nicht neu, ne? Könnte jetzt aber tatsächlich in diesem Setting nochmal was Cooles sein.
Ja, es gibt auch schon ein Bild von Pedro Pascal, ne?
Schon länger, ja. Ja, ja.
Mit blonden Haaren, den kannst du ja kaum erkennen.
Ja, ja, ich soll er doch ja, wieder den Helm aufsetzen.
Ja, wirklich. Der Helm stand ihm besser.
Also, das mit den Medien, wie gesagt, ich wage die Theorie, dass Pedro Pascal halt wirklich irgendwie so eine Gottheit ist, die halt auch wahrscheinlich so ein Medienimperium leitet oder so. Das könnte ich mir alles gut vorstellen. Das Ulkige ist halt, wenn ihr das hier hört, habt ihr den Trailer oder den ersten Teaser schon gesehen. Also es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier 10 Minuten lang nur totale Muppets-Kacke geredet haben.
Ja. Ja, passt zum Film.
Aber
ja,
hey, ihr seid bis hier in meinem Podcast gekommen und wir sind auch fast am Ende, von daher Gratulation. Ja, ja, eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Die mich so ein bisschen nicht ratlos macht, aber so, wo ich mir denke, es ist irgendwie nicht ganz koscher für mich. Wonder Woman hat doch irgendwie gesagt, ja, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, wenn irgendetwas Böses passiert auf der Welt, dann ruft mich, ne, da bin ich da, helfe ich euch. Mhm. Wo war sie von 33 bis 45?
Ja.
Oder Vietnam?
Vielleicht erklären sie das nochmal in so Rückblicken kurzzeitig oder sowas, dass sie da dann doch mitgekämpft hat irgendwo, keine Ahnung.
Ich fand das nur ein bisschen komisch, sie ist irgendwie jahrelang weg und wann taucht sie auf, wenn irgendwo in Metropolis eine Bank überfallen wird am Anfang von Justice League? Ich fand das ein bisschen seltsam einfach.
Das war London.
Oder London, oh, pardon.
Völlig, Herr, völlig sinnlose Szene.
Ja, ja, ja. Der Herr Comic-Experte wieder am Zug, okay.
Ach ja, genau, ich und Comic-Experte, vor allem bei Wonder Woman, ja.
Ja. Ja. Gut, da würde ich sagen, lassen wir auch Wonder Woman ziehen und kommen zum letzten Film. Mhm. Ein Remake. Am 18. Juni soll der neue Candyman in die Kinos kommen. Produziert von Jordan Peele, Regisseur von Wir und Get Out. Aber er hat den Film nicht inszeniert. Das macht eine recht unbekannte Regisseurin namens Naya Da Costa. Die hat zuvor bei der Serie Top Boy, die ganz gut sein soll, könnt ihr auf Netflix sehen, Regie geführt und auch bei einem Film namens Little Woods, der mir auch gar nichts sagt. Und sie soll jetzt halt eben den neuen Candyman, oder hat den neuen Candyman inszeniert. Er befindet sich gerade in der Postproduktion. Das heißt, dass er im Juni kommt, gilt mehr als wahrscheinlich. Ja, wer von euch kennt denn Candyman und kann unseren Zuhörern kurz erklären, was ist Candyman überhaupt?
Oh, da bin ich raus, das ist zu lange her bei mir. Ich habe ihn einmal gesehen und das war's. Okay.
Ich muss auch. Soll ich? Ja, mach bitte. Ich habe den auch vor 20 Jahren, glaube ich, gesehen.
Ja. Candyman ist eine sogenannte urbane Legende und es geht darum, wenn man den Namen Candyman 5-mal im Spiegel sagt, dann kommt der Candyman und tötet ein.
Der Candyman, und, Can.
Ja, hat damit nichts zu tun.
Also das Original von Bloody Mary, Bloody Mary, ne?
Ja. Der Film, ich glaube aus den 80ern mit Tony Todd, basiert übrigens auf einer Kurzgeschichte oder einem Roman von Clive Barker, der auch hier Hellraiser gemacht hat. Mhm. Es geht halt darum, dass dieser Candyman ein Schwarzer war, der sich in eine Weiße verliebt hat und sie hatten auch eine Beziehung. Das kam halt raus und dann wurde er halt gelyncht, indem sie ihn halt die Hand abhacken, ihn mit Honig übergießen und dann die Bienen auf ihn loslassen. So, und dieser Candyman mach kommt halt. Also.
Entschuldigung.
Sehr witzig. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Der Originalfilm ist wirklich gut. Das ist jetzt so kein Standard-Slasher.
Gut in Erinnerung tatsächlich. Ja. Und ich habe Dominik kaputt gemacht. Die Hauptrolle spielt da tatsächlich Tony Todd und den mag ich auch wirklich sehr. Den sehe ich immer sehr gerne.
Ja. Also das ist ein wirklich, ich würde fast schon sagen, so gotisch angehauchter, sehr gut umgesetzter Horrorfilm, der halt wirklich nur auf den ersten Blick so dieses gängige Clasher-Klischees bedient. Also den könnt ihr euch gerne mal angucken. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Von den Fortsetzungen würde ich allerdings die Pfoten lassen. Und jetzt kommt halt eben das sogenannte Spiritual Sequel, wie der Film gerade aktuell vom Verleih oder vom Studio genannt wird. Tony Todd ist wieder mit dabei. Mhm. Welche Rolle er spielt, weiß man nicht. Ich nehme mal an, irgendwie wie Candyman oder was weiß ich, die andere Person. Mhm. Und die Besetzung ist leider nicht so namhaft, außer vielleicht, jetzt muss ich aufpassen, Yahya Abdul-Mateen II., der aktuell in der Watchmen-Serie zu sehen ist, der bei Aquaman Black Manta gespielt hat, der auch bei Wir kurz zu sehen war und der, glaube ich, auch bei dieser Netflix-Serie The Get Down mit dabei war.
Und im Black Mirror war er auch drin.
Ja. Ja. Wenn du, es vergeht kein Podcast, wo du zumindest einmal Black Mirror erwähnst, ne?
Ist halt eine gute Serie.
Ja. Ja.
Auch wenn die Staffel eher schwächer war. Ja, egal.
Danke für die Information. Ja, ich finde, Candyman ist ein Remake oder ein Spiritual Sequel, dem ich schon sehr positiv gegenüberstehe. Wie ist es bei euch?
Ein Name halt, Jordan Peele. Also der ist ja nicht nur Produzent, sondern anscheinend, wie ich jetzt auch sehe, am Skript beteiligt.
Ne? Ja. Also wir haben ja in den letzten Jahren, gerade im Horrorgenre, muss ich sagen, immer mal wieder Perlen. Was sonst zumindest vom Gefühl her nicht so oft der Fall war. Und daher finde ich das auch ganz interessant, dass der da jetzt auch mit drin ist, weil es könnte einer der Filme nächstes Jahr sein, die gerade in dem Horrorgenre oder für nächstes Jahr ganz oben mit angesiedelt werden können, weil das Potenzial ist da.
Ja, vielleicht könnte er sogar wirklich auch so in die Kerbe schlagen von dem neuen Halloween jetzt beispielsweise, ne?
Ja.
So ein, ja.
Also ich bin gespannt, wirklich. Und wie gesagt, ich mag ja die Vorlage total gerne. Also, also das Original nächstes Mal. Und ich glaube, das könnte wirklich so ein Jordan Peele-Horrorfilm sein. Der hat den nicht gedreht, ne? Aber ich glaube schon, dass man seine Handschrift erkennen wird, der halt so dem Slasher-Genre so ein bisschen neuen Wind einverleibt. Und das finde ich sehr interessant.
Meintest du gerade nicht auch, dass der durchaus dann auch so einen Subtext hat, was Rassismus angeht?
Ja, klar. Klar.
Ja, dann passt das ja wunderbar zu Jordan Peele.
Und Clive Barker. Clive Barker geht, finde ich, immer.
Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch für diesen Monat und damit sind wir durch, liebe Herrschaften.
Wow!
Aber noch nicht ganz. Es gibt einen Film, ich habe noch mal geguckt, es gibt einen Film, der am 15. Mai in die US-Kinos kommt, der aber zur Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keinen deutschen Termin hat. Ich nehme aber stark an, dass er wahrscheinlich noch im ersten Halbjahr erscheint. Und dieser Film ist mit Samuel L. Jackson und mit Chris Rock.
Ach ja. Wir bleiben im Horrorgenre.
Wir bleiben im Horrorgenre. Ich dachte, hatte Gott was ändert, wo ich gesagt, was kommt ein neuer Chef? Nein.
Schon wieder?
Es kommt ein neuer Saw-Film und der Thomas ist hier so ein großer Saw-Fan, der sonst erklären kann, was das Besondere an diesem Saw-Film ist, außer dass Chris Rock mitspielt und Samuel Jackson.
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Chris Rock ist das Besondere, weil dessen Idee war es tatsächlich, dass dieser Film kommt. Und das finde ich das Ungewöhnliche, weil wenn ich an Chris Rock denke, denke ich nicht an, oh, der macht total coole Horror-Drehbücher. Der kam aber mit einer Idee auf das Studio zu und eigentlich hatte ich zumindest gedacht, dass Saw beendet ist als Franchise und wir nicht mehr bekommen werden. Und es ist tatsächlich kein Reboot. So habe ich es zumindest bisher verstanden, sondern eher eine Neuinterpretation, aber gleichzeitig eine Fortsetzung des Franchises.
Ja. Also ein Soft-Reboot.
Genau. Ja. Und da bin ich gespannt drauf. Also erstens, was die Idee da ist von Chris Rock, weil sie das haben sie sofort grünes Licht gegeben und sofort auch gedreht und durchgezogen. Beziehungsweise sind ja jetzt beim Dreh. Und ich bin gespannt, was das wird. Und ja, ich mag den ersten Saw-Film und die anderen haben durchaus an der einen oder anderen Stelle manche Schauwerte, verlieren sich dann irgendwann aber selbst in ihren eigenen Universum, in ihren eigenen Regeln und werden immer alberner. Von daher mal gucken, was da passiert jetzt.
Also zur Handlung kann man so viel sagen, also es ist bekannt, Chris Rock und der Darsteller Max Minghella sollen zwei Cops spielen, die in einem mysteriösen Mordfall ermitteln. Ja. So viel ist bekannt und Samuel Jackson wird wohl die Vaterrolle von Chris Rock übernehmen. Es wird gemunkelt, aber es ist noch nicht bestätigt, aber es wird gemunkelt, dass Tobin Bell als Jigsaw auch wieder mit dabei ist, zumindest in Rückblenden oder so.
Rückblenden. Oh.
Ne? Ich weiß es nicht. Und der Regisseur ist übrigens Darren Lynn Bousman. Der hat Saw 2 bis 4 inszeniert.
Ja, den haben sie jetzt wieder ausgebuddelt dafür. Ja.
Und was total interessant ist, wie ich finde, früher war Saw ja immer so der Halloween-Film. Ja, es gab ja irgendwie 8 Jahre lang wirklich kam der Saw immer an Halloween oder um Halloween in den USA raus, war ein Hit. Und dann ist das abgeebbt, dann haben sie mit Jigsaw ja so ein, ich nenne es mal Sequel, Reboot, Prequel versucht, ja, was so einigermaßen funktioniert. Ich muss gestehen, ich fand Jigsaw um einiges besser als die letzten Saw-Teile seit Teil 3. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Stimmt auch, ja. Aber trotzdem kein guter Film. Und tatsächlich haben sie es jetzt mal gewagt. Was heißt gewagt? Sie bringen den neuen Saw halt im Mai in die Kinos und nicht an Halloween. Das liegt nämlich daran, weil nächstes Jahr im Oktober halt Halloween Kills kommt. Mhm. Die Fortsetzung zum neuen Halloween, der letztes Jahr erschien. Und ja, anscheinend gibt es jetzt, Michael Myers hat sich den Halloween-Spot zurückerobert. Das finde ich ganz interessant. Aber über Halloween Kills reden wir dann im Halbjahresvorschau Nummer 2. Habt ihr noch irgendwas zum neuen Saw-Film? Habt ihr vielleicht eine Theorie, wann der hier erscheint? Glaubt ihr, dass er zeitnah zum US-Start erscheint? Oder glaubt ihr vielleicht, dass er vielleicht denkt, komm, Saw ist in Deutschland nicht mehr so ein großes Thema, da können wir ein paar Monate warten bis Oktober?
Ich würde erstmal darauf abwarten, ob er überhaupt zu dem Zeitpunkt kommt, also auch in den USA. Mhm. Dann vielleicht werden sie so ein bisschen warten, wie er dort ankommen wird. Mhm. Weil ich würde sogar bezweifeln, dass sie ihn hier direkt ins Kino bringen. Wenn er in den USA nämlich gar nicht so erfolgreich ist, könnte das auch eine DVD Blu-ray.
Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht.
Meinst du, weil Saw immer noch
so zieht? Der Name Saw ist immer noch so bekannt und so populär, gerade im Horrorbereich. Und du hast halt Samuel Jackson und Chris Rock, mit denen kannst du halt immer noch Werbung machen, zumindest mit Samuel Jackson. Weil, seien wir ehrlich, mittlerweile spielt doch Samuel Jackson jedem Franchise mit, oder?
Ist überall, ja. Der dreht ja auch 50 Filme jedes Jahr oder so.
Ja. Nee, also ich bin mir sehr sicher, dass der in Deutschland in die Kinos kommt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er im Mai erscheint in den USA, weil der Film ist schon längst abgedreht und ich glaube, so viel Postproduktion hat so ein Saw-Film nicht. Nee. Ist jetzt kein DC- oder MCU-Blockbuster, also da bin ich relativ offensichtlich. Ich nehme mal stark an, dass der vielleicht 1-2 Monate nach den USA auch hierzulande erscheint.
Aber der ist doch verschoben worden, ne? Hatte ich jetzt gelesen, Juli. Also hier stand Chris, hier ist eine Meldung auf IMDb von The Wrap von dieses Jahr im Juli. Chris Rock Saw Reboot wird um 5 Monate verschoben in den Mai. Und 5 Monate, das kommt ja mehr oder weniger hin. So wäre auf jeden Fall eigentlich ein Herbstfilm gewesen dieses Jahr schon, ne?
Naja, von Mai 5 Monate zurückgerechnet sind wir nicht im Herbst, Dornig.
Ja, oder auf jeden Fall so Ende des Jahres, das meine ich.
Also er kommt im Mai.
Ja. Er wäre jetzt sonst rausgekommen schon. Genau. Ne? Ja.
Ja. Nee, Quatsch, ich glaube, du meintest Mai 2020, oder?
Ja, genau.
Genau, da kommt dann Halloween, deswegen haben sie ihn halt verschoben.
Ah, okay.
Ja, gut. Okay, ich glaube, wir sind durch. Wir haben jetzt insgesamt über 3 Stunden kompetente fachliche Informationen ausgetauscht über die Kinostarts des ersten Halbjahres 2020. Es war mir eine Freude, dies zu machen. Mhm. Ich bin durch mit meiner Stimme, merke ich gerade.
Ja.
Ich bin froh, wenn ich gleich einfach nur die Schnauze halten kann. Ja. Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das hier auf Spotify, iTunes, Deezer, Podigy oder direkt bei MovieBreak hört, dann würden wir uns sehr über ein Like oder eine positive Wertung freuen und über einen netten Kommentar. Warum? Weil wir es verdient haben. Und noch einmal zur Erklärung, ja, wir haben bestimmt extrem viele Filme ausgelassen, aber wir sind jetzt schon bei 3 Stunden. Deswegen tut es mir leid. So, ich werde dieses Gespräch jetzt verlassen und überlasse den ersten Schlussmonolog dem Dominik und dann darf Chef Thomas den Schluss für sich haben. Tschüss und Dominik, du bist dran.
Ach Gott, ich wieder. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht, dass wir jetzt auf so einer infernalischen Überlänge gelandet sind, stimmt mich gerade irgendwie ein bisschen perplex. aber ich werde bis zur nächsten Jahresvorschau, Halbjahresvorschau drüber wegkommen. Ich kann da auch nichts mehr irgendwie gerade. Deshalb war wieder sehr schön mit euch. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch so freut und macht's gut. Arrivederci. Ich kann kein Deutsch mehr. Ciao.
Das ist Italienisch.
Es war auch kein Deutsch.
Sehr gut.
Ich halte jetzt einfach die Fresse. Ciao, ciao.
Ich muss gestehen, jetzt, wenn wir da mal draufschauen für das erste Halbjahr, sind da wirklich sehr, sehr viele interessante Filme dabei. Und wir hatten ja gesagt, wir haben auch einige ausgelassen, die eher so auch in den Indie-Bereich gehen oder ganz spezielle Regisseure ansprechen. Also da kommt auch noch mehr als das, was wir vorgestellt haben. Wir haben uns ja eher so auf die Blockbuster und große Filme konzentriert. Ich freue mich tatsächlich auf das nächste Halbjahr. Da kommt ein bisschen was. Genau, und wie gesagt, schreibt gerne was drunter. Schreibt auch, wie ihr das erste Halbjahr empfindet, auf welche Filme ihr euch so freut, wo ihr sagt so, boah, das wird gar nichts. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten hören wir uns demnächst bestimmt wieder, spätestens beim nächsten Podcast.
Macht's gut. Ich habe eine Sache total vergessen. Wir wollen diesen Podcast ja vor oder nach Weihnachten
aufnehmen. Ach so, ja, stimmt. Ja.
Und ich... Nur falls es keinen anderen Podcast mehr gibt oder das ist der letzte Podcast, den ihr hört, ich wünsche euch von allem Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im Januar irgendwann wieder.
Genau.
Ja. Guten Rutsch.
Jo. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.